Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Classic Dave!
Heute nicht.
Nee, heute nicht.
Nee.
Haben wir jetzt umsonst geteasert.
Ja, wir sind zur Abwechslung mal wieder zu zweit.
Freuen sich die Leute auf
Classic Dave!
Und dann sitzen hier nur diese beiden Hansels, Lee und Guess.
Ja.
Bonjour!
Ist eine Weile her, oder, dass wir nur zu zweit waren?
Madame et Mademoiselle, das ist, glaube ich, nicht so lange her.
Sprechen wir jetzt Französisch?
Wir sprechen ein bisschen Französisch.
Un petit peu.
Aber nicht genug, um einen Filmtitel aussprechen zu können. Aber gerade so genug, um vielleicht die Leute auf Französisch begrüßen zu können.
Schön. Kannst auch noch ein Brot bestellen auf Französisch oder?
Schwierig. Ich könnte dich fragen, ça va?
Oui, ça va bien.
Oui, oui.
Oui, oui.
Beautiful.
Beautiful.
That's beautiful.
Ja, das ist so Französisch. Das ist witzig, dass ja gerade, das wird jetzt bei Französisch landen. Ich habe mir vorhin auf Instagram so ein Ding angeguckt von Marion Cotillard, wo die in Cannes halt irgendwie beim Fotocall gefilmt wird und davor erzählt sie eine ganze Menge und sonst macht sie natürlich auch primär auf Französisch.
Ah, okay. Mit Adam Driver war sie unterwegs. Soweit ich das weiß. Also so, die haben viele gemeinsame Fotos geschossen. So, okay. Ich weiß nicht, ob es da um gemeinsamen Film vielleicht ging. Die beiden waren zusammen auf dem roten Teppich.
Ja. In Cannes.
Ja. Und während du bei Cannes den Promis folgst, habe ich ein bisschen Blut gelegt am Seilspringen. Weil ich habe ja in der letzten Support-Episode habe ich ja über die Seilspringmäuschen geredet, die bei den Meisterschaften mitgemacht hat. Und
Alter.
Ich folge jetzt der deutschen Meisterin im Seilspringen und ich finde es super interessant, was die da so macht. Also es ist Mira Warte heißt die. Und die ist krass. Die ist wirklich krass.
Jetzt erklärt sich auch. Nee, weil der Witz ist, ich habe mich vor ein paar Tagen noch gefragt, wie das kommt, dass ich jetzt auf Social Media die ganze Zeit Werbung für irgendwelche Springseile bekomme.
das
ist kein Witz, Alter. Mir werden jetzt irgendwelche Profi-Springseile angeboten.
Okay. Du meinst über unseren gemeinsamen Account?
Nee, ist ja egal. Das ist ja, läuft ja, glaube ich, eh über meinen, ne?
Nee, eigentlich nicht, weil die Leute, denen ich privat folge, das hat ja nichts mit dem Bewegtbild-Banausen-Account zu sein. Also insofern dürfte das eigentlich nicht connected sein.
Naja, dein Handy hört dir halt zu. Ziemlich egal, ob das jetzt um deinen privaten oder
das
um
wird
den
sein. Wir springen natürlich zwischen den Accounts hin und her, aber ich würde natürlich nicht mit unserem Bewegtbild-Banausen-Account irgendwelchen Sasha Grey oder so folgen. Das mache ich dann doch schon privat.
Nee, mir ging es ja darum, dass ich jetzt auf meinem Handy die ganze Zeit Werbung für irgendwelche Springseile bekomme.
Ja, hol dir mal ein Springseil, Junge.
Wird Zeit, ne?
Ja.
Bist du da jetzt auch im Game, nachdem du schon der Weltmeisterin folgst?
Ja, ich fürchte, für eine Profikarriere ist ein bisschen zu spät.
Ist man dafür irgendwann zu alt oder was?
Ja, das ist schon Profisport. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie eine Fußballkarriere anstreben mit Ü40. Das funktioniert nicht.
Nee, aber also beim Seilspringen, erzähl mal, was muss da so athletisch sein, dass du da schon raus bist?
Also es geht jetzt nicht ums normale Seilspringen. Das würde ich wahrscheinlich noch hinkriegen. Das kann ich auch, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, auf diesem Weltmeisterniveau, also die macht da schon Flickflacks beim Seilspringen und so, also das schaffe ich nicht. Ich schaffe ja nicht mal ohne Seil einen Flickflack.
Die macht einen Flickflack beim Seilspringen?
Ja, die ist Fenster, wirklich. Setzt sich dann so auf den Boden, springt dann und steht dabei auf und springt trotzdem weiter mit dem Seil und so, also das ist wirklich,
okay.
Das ist schon Next Level Shit. Und die ist, weiß nicht, Mitte 20 oder so, also so ein kleines Küken.
Da hast du dich einfach mal rausgeredet, weil du zu alt bist.
Ja, das wird nichts mehr. Da bin ich nicht wendig genug.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es dafür wirklich eine Grenze gibt.
Naja, wenn das so ist, dann kaufst du doch ein Seil. Ich meine, du hast ja die gleichen Werbung gekriegt, also insofern. Hau rein.
Ach, du hast auch Springseilwerbung bekommen.
Nee, Springseilwerbung habe ich ehrlich gesagt nicht gekriegt.
Ja, siehst du?
Was bei uns, ist vielleicht wieder auf deinem Mist gewachsen, weil da weiß ich nicht, wo das herkommt. Wir haben irgendwelche Shuffle- und Tanzmäuschen ständig in den Videos, die uns vorgeschlagen werden.
Was?
Kennst du diese Shuffle-Videos, wo so Mädels vor ihrer Garage oder so, vor ihrem Einfamilienhaus so diesen Shuffle-Dance machen und so diesen... Weißt du, was ein Shuffle-Dance
so
ist?
So TikTok-Geschichten halt.
Naja, so eine TikTok-Geschichten, genau. Und dann siehst du halt 30 Sekunden, wie die irgendwelche Dance-Moves zu irgendwelchen House-Songs machen. Da frage ich mich, okay, warum werden uns die ständig vorgeschlagen? So,
ja, frage ich mich auch.
Da sind wir wirklich raus aus dem Alter, aber gut.
Also ja, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich tanze nicht vor irgendeiner Garage.
Aber du guckst vielleicht Mädels an, die von der Garage tanzen und deswegen kriegen wir die ganzen Videos.
Genau.
Ist es das?
Finde ich super spannend, irgendwelchen Teenagern beim Tanzen zuzugucken.
Ja, weiß ich auch nicht. Du sagst ja mal, das Handy hört uns zu. Ich erinnere mich nicht darüber geredet zu haben, dass ich irgendwelche Mädchen von der Garage tanzen sehen will.
Naja, wer weiß.
wer weiß.
Über welche Algorithmen wir da gelandet sind.
Keine Ahnung. Das ist jedenfalls nicht sehr filmrelevant. Insofern weiß ich nicht, warum das immer in unserem Feed auftaucht, irgendwie als Vorschläge.
Ja.
Naja, gut. Aber Seilspringen, das ist was anderes.
Great story, man.
Ja. Und wie ist es dir so gegangen? Was gibt's Neues?
Ich war auf dem Filmfest in München. Das habe ich in der Supporter-Episode schon mal erzählt.
Ja, und was ich nicht rausgehört habe, kommen da noch Filme von dem Filmfest oder blieb das wirklich bei dem einen Film, den du rezensiert hast?
Nee, kommen noch welche.
Ach, da kommt auch noch was.
Ja.
Sehr gespannt, also frisches Zeug.
Naja.
Cool. Ja, da haben wir uns ja ein bisschen übers Kino ausgelassen in der Support-Episode. Wer das hören will, 10 Euro.
Ja, sollen wir den Rant hier auch nochmal loslassen? Nee, ne?
Ja, wir sind halt enttäuscht, dass man in ganz Berlin, in der Stadt mit den meisten Kinos, mit 91 Kinos, dass wir Bock haben, die ganzen Blockbuster im Kino zu sehen und die einfach nur auf Deutsch angeboten werden. Und das finden wir nicht so geil, ja, dass man Godzilla vs. Kong und Monster Hunter und wie die alle heißen. Und wir haben ja wirklich Bock, die zu sehen und würden ja gern Kinoticket lösen, aber dass es da keine Chance gibt, die Filme im Original zu gucken, seitdem das Sinister dazu hat, das ist traurig.
Ja, kann ich so unterschreiben.
Fanden wir nicht so geil. Und ja, geht nicht darum, jetzt, natürlich ist die Masse an Leuten da, die die Synchrofassung sehen wollen, darüber haben wir ja geredet, aber es geht darum, vielleicht mal eine Vorstellung irgendwie mal zu präsentieren und so.
Mhm.
Jetzt haben wir zumindest bei Black Widow, haben wir ja kommende Woche eine einzige Vorstellung in einem anderen Kino, was wir im Original gucken können, im IMAX in 3D.
Wie du das sagst, mindestens eine, ja.
Ja, und dann gehen wir halt um 14.30 Uhr am Dienstag ins Kino. Wenn wir jetzt ein normales, arbeitendes Volk wären, dann müssten wir auf diese Vorstellung auch verzichten und würden das Kinoticket nicht lösen. Insofern, da müssen mehr Alternativen her.
Ja, das sagt eine Menge über die Zielgruppe aus, die sich da so vorstellen, ne?
Ja, aber du hast doch viele Touris in der Stadt und so spanische, gerade jetzt im Sommer, weißt
ja,
du?
Ja, gut, aber gerade Touris, die arbeiten dann ja nicht tendenziell um die Uhrzeit.
Nee, stimmt, die arbeiten nicht. Aber für die, meine ich, kann man ja so eine Vorstellung mal anbieten.
Ja.
Ist echt komisch.
Das ist dann wahrscheinlich die, in der wir sitzen.
Aber das ist wirklich eine unfreundliche Zeit. Also, ich meine, wenn wir jetzt Freunde von Original wären, dann würden wir natürlich diese eine Vorstellung, würden wir darauf zufiebern, dahin zu gehen, hätten aber nicht die Möglichkeit, weil wir vielleicht bis 17 Uhr arbeiten müssen. Insofern ist es auch wirklich komisch gelegt.
Ja, ja, klar. Besser.
Also, Fall wird es da wahrscheinlich nicht
deswegen sein. Deswegen meine ich ja, also, die müssen ja eine ungefähre Vorstellung von der Zielgruppe haben, wenn die so eine Vorstellung bringen.
Ja.
Und da frage ich mich auch, weil also ist wahrscheinlich immer noch so, dass man nachmittags in den Vorstellungen tendenziell eher jüngere Leute hat.
Mhm. Gute Frage. Meinst du, da sitzen die Muttis mit ihren Kindern, so mit ihren Vierjährigen?
Ja, genau. Was ist das?
Auf Englisch dann.
Ja, verstehen sowieso nichts, da können wir die Vierjährigen mitnehmen.
Mhm.
Aber der erste MCU-Film seit 2 Jahren im Kino haben wir vorhin festgestellt. Also so eine lange Pause war noch nie irgendwie zwischen den Marvel-Filmen.
Ja.
Das ist mal wieder Blockbuster-Alarm im Kino.
Und dann ausgerechnet einer, wo die Erwartungen, glaube ich, nicht besonders hoch sind, oder?
Nee.
Bei dir auch nicht?
Nee, die Erwartungen sind nicht sonderlich hoch. Und ich habe auch die ersten Reviews schon gesehen in meiner Letterboxd-Bubble von den Leuten, die den schon gesichtet haben im Kino.
Mhm.
Und das sieht nicht so rosig aus.
Mhm.
Das liegt alles so im 2,5 bis 3 Sterne Bereich. Insofern sind meine Erwartungen jetzt so Medium. Aber lass mich auch gerne überraschen. Wir sind ja Fans vom Popcorn-Kino. Insofern, vielleicht waren das so ein paar Schnösel, die eher so Arthouse-affin sind und dann sagen, was soll das? Also, mal gucken. Wir sind ja auch für leichte Kost öfter mal zu haben und geben da 10 Sterne und 50 Punkte. Und
klar.
Ja.
Warum nicht?
Und eine 1 mit Sternchen drauf. Ich bin gespannt.
Ja, den bringen wir dann nächste Woche.
Den bringen wir nächste Woche, genau. Wir wollen ja nicht hier zu weit vorweggreifen. Nur so ein kleiner Teaser, kleines Foreshadowing hier von den Banausen.
Ja, und jetzt kommen ja immer mehr Kinofilme wieder dazu. Also so langsam macht das Kino in unserem Intro auch wieder Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die komplette letzte Woche im Rahmen des Fantasy-Filmfest Knights XL, da haben wir beide Folgen komplett im Kino gewidmet.
Ja.
Also, wir kommen langsam wieder mal ins Gleichgewicht. Hast du recht.
Ja, sehr schön. Endlich wieder Kino. Ja, nur diese Maskendiskussion, die hatten wir ja auch noch bei der Supporter-Episode.
Ja,
das ist unnötig. Dass es jetzt angeblich wirklich Kinos gibt, wo man hier in Berlin auch während der Vorstellung die Maske tragen muss.
Richtig. Und auch da wollten wir ins Kino und haben dann darauf verzichtet, als wir gelesen haben, dass man die Masken komplett am Platz tragen muss, während der ganzen Vorstellung. Wo ich mich frage, wie genau soll ich mein Popcorn essen? Worauf ich mich gefreut habe jetzt seit dem Lockdown.
Ja.
Und haben dann auch aufs Kino verzichtet. Also das ist uns Werner Steine in den Weg gelegt bei unseren bei unserer Motivation, unbedingt ins Kino gehen zu wollen. Das ist alles nicht so geil.
Ja, machen es einem gerade nicht so leicht.
Nee. Und deswegen haben wir zu Hause das eine oder andere reingezogen.
Ja.
Oder?
Ja, klar.
Auf diversen Festivals. Soll ja auch vorkommen, ja. Manche feine Herren sind ja auch Festivals unterwegs und gucken sich da die Filmchen an.
Ja, ja.
Ja.
Feine Herren vor allem.
Möchte der feine Herr denn anfangen heute?
Nee, der feine Herr lässt dir den Vortritt, wenn du denn möchtest.
Der feine Herr lässt mir den Vortritt. Von mir aus mache ich das und bring's hinter mir.
Oh je, das klingt ja schon mal.
Ja, komm mit, steig mit dem Film ein, der nicht weiter der Rede wert ist oder eher umgekehrt, der eigentlich nie hätte gedreht werden dürfen. Der Film heißt Unverblümt. Nichts ist privat.
Mhm.
Der Originaltitel ist auch tatsächlich der Untertitel Nothing is Private.
Okay.
Hieß eine Zeit lang auch Matowelhead, weil das Buch nämlich auf dessen Film die Vorlage basiert, nämlich auch Towelhead hieß, wurde dann aber von der Produktionsfirma als etwas zu rassistisch eventuell angesehen, wenn wir sehen, worum es hier geht und warum dieser Film Towelhead heißt.
Also Towel wie Handtuch.
Wie Handtuch, genau.
Das ist ja mein Lieblingscharakter, der hier.
I'm so high right now. I have no idea what's going on.
Der Tauli.
Der gute Tauli.
So ein bisschen das Mindset von den Banausen. Die wissen auch immer nicht, so was abgeht. Den Knopf können wir eigentlich nach jedem Satz drücken.
Ja.
Insofern passt.
Okay, achso, aber jetzt verstehe ich die Richtung Towelhead. Klar, spielt natürlich auf den Turban an.
Richtig, spielt auf den Turban an, weil Towelheads werden unter anderem recht despektierlich Leute aus muslimischen Regionen genannt.
Mhm.
Das ist so ein bisschen so dieses beleidigende Wort, womit man die an der Schule oder an der Highschool oder am College auch mal beleidigt, wenn man ein rassistischer Bully ist zum Beispiel.
Okay, also haben sie sich für Nothing is Private entschieden.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Hast du was von dem Film gehört, Unverblümt?
Ich glaube nicht.
Der ist aus dem Jahr 2007, ist schon ein Weilchen her.
Mhm.
Und der Regisseur, der das Ganze inszeniert hat und der das Drehbuch geschrieben hat, den kennt man, das ist Alan Ball. Alan Ball ist der Creator von Six Feet Under. Oh. Großartige Serie und dann auch True Blood.
Mhm.
Und hat zum Beispiel auch das Drehbuch zu American Beauty geschrieben.
Oh, wow.
Durchaus Hochkaräter. Und der hat diesen Film hier gedreht. Und in diesem Film geht es um ein 13-jähriges Mädchen namens Yazira.
Mhm.
Yazira ist arabischer Herkunft. Die Mutter ist Amerikanerin, der Vater ist Araber. Sie lebt aber bei ihrer leiblichen Mutter und ihrem neuen Lover. Die leibliche Mutter wird gespielt von Maria Bello.
Mhm.
Der neue Lover wird gespielt von Chris Messina.
Okay.
Und sie wird von Mitschülerin Chewbacca genannt, weil unter Dusche, weil man unter der Dusche sieht, dass sie sich nicht rasiert und nicht so wie normale Teenage-Mädchen in Amerika aussehen. Und deswegen hat man Chewbacca getauft, weshalb der Lover der Mutter ihr am Anfang des Films zeigt, wie man sich rasiert.
Mhm.
Das gefällt aber der Ehefrau Maria Bello nicht so, was da läuft und warum der Lover von ihr sich da einmischt und ihr beim Rasieren hilft und sie schickt ihn deshalb zurück zu ihrem leiblichen Vater. Der arabische Ach,
so eskaliert das gleich.
Naja, was heißt eskaliert? Die sagt so, ja, nee, das ist mir hier irgendwie nichts, du geh mal erstmal zurück zu deinem Vater. Das ist jetzt nicht ein Riesenstress oder so, aber jedenfalls wird sie zurück zu ihrem Vater geschickt.
Mhm. Und ist in der gleichen Stadt?
Ich glaube, das ist 2, 3 Städte weiter oder so, aber es ist auf jeden Fall in der gleichen Region.
Okay.
So, jetzt kommt sie zurück zu ihrem strengen, gläubigen Moslemvater, der ziemlichen Hass auf Amerikaner schiebt, aber gerade mit einer Griechin rummacht. Das ist so seine neue Loverin und bringt die auch nach Hause und knutscht mit der rum und so hin und her. Das heißt, der ist nicht wirklich streng gläubig, aber auf der anderen Seite mag er natürlich keinen Amerikaner und betet zu Allah und so weiter und legt schon Wert auf diese alten muslimischen Werte.
Mhm.
Und weil er mit dieser Griechin gerade beschäftigt ist und sich datet und mit der unterwegs ist, bekommt er nicht mit, dass der Nachbar, nämlich ein US Army Reservist, seine Tochter gerade so ein bisschen beäugt und die ganz gut findet und sie ihn auch beobachtet und gut findet, also die junge Yazira.
Mhm.
Und der Nachbar wird gespielt von Aaron Eckhart.
Okay.
Und dann einmal.
Was hast du gesagt, wie alt sie ist?
Sie ist 13.
Alter.
Ja, und das macht das Ganze sehr unangenehm, weil ich erkläre es mal noch weiter.
Aha.
Sie beobachtet nämlich aus dem Fenster, wenn er so den Garten macht und so weiter draußen und seine amerikanische Fahne hisst und so weiter und anscheinend findet sie ihn ganz gut. Er engagiert sie wiederum als Babysitter für seinen kleinen Sohn. Er ist auch verheiratet,
mhm.
Seine Frau lebt bei ihm, die haben einen Sohn, der Sohn ist jünger als sie und sie ist so ein bisschen als Babysitterin eingestellt. Beim Babysitten finden die Playboy-Magazine vom Vater und dabei entdeckt sie so ein bisschen ihr Interesse an Sexualität. Kriegt doch in der Zeit ihre erste Tage, ihre erste Periode und so. Und in einer Nacht merkt der Vater halt, also Aaron Eckhart, dass sie die Playboy-Hefte da durchblättert, steht dann vor der Tür, will sie zur Rede stellen, sagt, was hast du da zu suchen, und schnüffelst du in meinen Sachen rum. Und dabei kommt zu einer folgenden Situation, er fängt an, hat sie zu betatschen. Mhm. Und greift die halt so in die Hose und sie sagt zwar so stopp, stopp und so hin und her und er hört halt nicht auf und geilt sich halt daran auf, dass er sie gerade so betatscht. Mhm. Und als er dann merkt, was er gemacht hat, stürmt er halt zum Ausgang und sie will ihn noch aufhalten. Sie sagt so, ja, bleiben Sie doch. Wo ich schon denke so, okay, was heißt bleiben Sie doch, so was hin und her. Und er stürmt dann jedenfalls raus und hat sie in dem Moment halt betatscht und misshandelt.
Ja.
Gleichzeitig zu diesem Akt lernt sie in der Schule einen Thomas kennen. Das ist ein Schulkamerad von ihr. Der ist, glaube ich, so 2 Jahrgänge über ihr. Und Thomas steigt damit ein, dass er sie erstmal beleidigt und bezeichnet sie als Sandneger, obwohl er selber zum Beispiel Afroamerikaner ist. Mhm. Entschuldigt sich aber danach bei ihr, gräbt sie dann übelst an. Und auch hier wieder fragt er sie, ob er sie rasieren darf. Ob sie was dagegen hat. Und sie so, okay. Und dann steht sie halt bei ihm im Badezimmer, während er sie rasiert. Mhm. Dann gibt es ein Abendessen bei den Eltern von Thomas, wo die Eltern sich dann irgendwann aufs Schlafzimmer verziehen und die lachen so und finden es total lustig, dass die Eltern gerade auf ein Schäferstündchen irgendwie hochgehen. Und dann sitzen die so vorm Kamin und Thomas fragt sie, ob es okay wäre, dass er sich vor ihr einen runterholt. Und sie sagt, okay.
Ja, was man halt so macht, ne?
Was man halt so macht, genau. Also das ist alles sehr, sehr fragwürdig. Und was soll ich dir sagen? Wir haben hier wirklich den feuchten Traum für notgeile Pädophile in diesem Film. Und gleichzeitig ist das hier eine Anleitung zum Grooming. Vom Allerfeinsten. Also du hast hier so eine ja-sagende 13-Jährige, die zu allem cool ist, die zu allem ja sagt. Und Erwachsene, die sich äußerst fragwürdig verhalten. Also es gibt hier eine einzige normale Person, die man wirklich als normal bezeichnen könnte. Das ist die Nachbarin, die wird gespielt von Toni Collette. Das ist eine Dame, wo sie auch ab und zu Zuflucht sucht, wenn ihr Vater gerade irgendwie gewalttätig wird oder wenn er gerade zu streng ist. Und sie rennt dann so ein bisschen zu der Nachbarin, versteckt sich bei ihr und verschanzt sich bei ihr so ein paar Tage. Und diese Toni Collette, die spielt eine einigermaßen nachvollziehbare Rolle. Bei allen anderen Situationen und Momenten und wie dieser Film verläuft, fragst du dich, warum zur Hölle hat Alan Ball diesen Film auf die Welt losgelassen? Das ist wirklich fragwürdig und unangenehm von der ersten bis zur letzten Minute.
Es klingt so ein bisschen wie Melissa P., über den ich ja auch schon mal gesprochen habe.
Okay.
Diesen einen der ersten Guadagnino-Filme.
Ja, ich erinnere mich dunkel, ja.
Wo es auch um junges Mädchen geht, was so ihre Sexualität entdeckt. In einem ähnlichen Alter. Mhm. Und da habe ich mich auch über weite Strecken gefragt, warum braucht's das, ne? Also, und vor allem, wo will der Film überhaupt hin damit? Deswegen jetzt die Frage, hast du denn das Gefühl, also geht's da nur um sie und wie sie ihre Sexualität entdeckt oder will der Film noch mehr erzählen?
Vordergründig soll es um sie gehen, wie sie ihre Sexualität entdeckt. Das Problem ist bloß, dass es für die Erwachsenen, die sich ziemlich daneben benehmen oder für die Leute, die sie ausnutzen, dass sie so leichtgläubig ist und dass sie zu allem Ja sagt, für die gibt es halt größtenteils keine Konsequenzen.
Das heißt, dir fehlt da eine klare Stellung?
Mir fehlt eine klare Stellung. Das ist mein Problem mit dem Film. Das ist für mich so eine Grooming-Reklame, so, wo ich dann denke, so einen Film darf man nicht drehen. Ich finde das verantwortungslos. Ich finde das überkrass, dass es diesen Film gibt. Und dass so viel hochkarätige Schauspieler da mitspielen.
Naja, aber gerade deswegen halt die Frage, die werden ja schon auch irgendwie mehr drin gesehen haben.
Ich nicht. Ich weiß nicht, was sie alle da drin gesehen haben. Ich finde doch die Bewertung ein bisschen erschreckend, weil die sind definitiv höher als ich, weil ich bin der Meinung, dieser Film ist höchstgradig gefährlich.
Okay. Aber jetzt hast du ja schon mal etabliert, dass du von deiner Zukünftigen erwartest, dass sie da völlig unbefleckt in die Nummer reingeht und dass du da tendenziell eher so, also jetzt mal so mentalitätsmäßig eher von der prüden Sorte bist.
Das war natürlich auch nicht ganz ernsthaft gemeint, als ich gesagt habe, kein Sex vor der Ehe und so, dass du mir das jetzt hier
vorknallst. Nein, aber weil du ja meintest oder gelacht hast, als ich gesagt habe, wärst du beim 10. raus gewesen und du meintest dann, na, als es darum ging, wenn sie ihr erzählt, mit wie vielen Typen sie geschlafen hat.
Ja, wer will das schon beim, also das Genau, wir unterhalten uns gerade über Thief, oder? Wo sie halt, welcher Film
Nein,
war das?
Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
Vier Hochzeiten und ein Todesfall, genau. Wo ich halt nicht cool finde, dass man beim zweiten, dritten Date halt erstmal 32 Liebhaber aufzählt, die man irgendwann mal hatte und dass man mit dem Vater und dem Sohn was hatte. So weit geht dann mein Hippie-Gen dann doch nicht.
Das Hippie-Gen. Man könnte es auch einfach liberal nennen oder halt ja, leben und leben lassen, aber nee, so nicht.
Liberal. Du nennst es liberal, okay. Du bist dann so.
It wasn't weird. It was completely normal. Everything's. I'm chill, man.
Voll.
Du wärst da chill, ja?
Total.
Ich wäre dann so.
Tschö. War nett mit dir.
Ja.
Okay, also aber das.
Ich muss nicht alles wissen von einer zukünftigen, definitiv nicht. Und ehrlich gesagt, okay. Wenn mir eine sagen würde, die hätte 300 Partner, was das 500-fache ist von mir, würde ich schon nicht, wäre schon nicht ganz so geil.
300 ist das 500-fache von dir.
Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie anständig ich bin.
Ja, du bist schon im Minusbereich.
Ich bin im Minusbereich, ja. Ich musste drauf zahlen. Was immer das heißen mag. Okay. Dispo.
Ja.
Nee, aber ich bin definitiv nicht konservativ, aber ich bin jetzt auch nicht der unbedingt jetzt jede Frau heiraten würde, die sagt, die hat jetzt 500 Typen. In der letzten Woche.
Im sexuellen Dispo, das ist echt schön, ja. Okay. Ja, gut.
Also du willst jetzt darauf hinaus, dass ich vielleicht zu konservativ bin für diesen Film oder so.
Ja, oder eben, ob das damit reinspielt, dass
ja, aber ich meine, wir reden hier von einem 13-jährigen Mädchen.
Ja, ich will das nicht gutheißen,
Gottes Willen. Und dieses 13-jährige Mädchen wird von erwachsenen Männern rasiert und so eine Sachen und angefasst.
Ja, ich versuche alles sehr fragwürdig. Nur einen Grund zu finden, warum es diesen Film gibt.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich finde ihn sehr bedenklich.
Mhm.
Und sehr unangenehm.
Okay, aber manchmal, also vielleicht will er das bewirken, dass er bei dir was Unangenehmes auslöst.
Okay, dann müsste es aber wieder eine moralische Konsequenz geben oder eine Konsequenz geben oder irgendeinen Punkt, wo du sagst, er hat dich zwar unangenehm zurückgelassen, aber zumindest gibt es hier eine Botschaft oder eine Entwicklung.
Mhm.
Die hast du ja aber nicht. Im Gegenteil. Es gibt am Ende Sachen, wo du sagst, okay, alles klar. Kommt jeder davon, wie er will.
Mhm.
Was okay. Für mich dann noch fragwürdiger ist.
Ja, ja, klar. Okay.
Also wirklich.
Also der hat keine klare Haltung offenbar.
Der hat keine klare Haltung. Also dieser Film.
Weil ich finde es tendenziell ja nicht verkehrt, wenn ein Film nicht so pauschal verurteilt, weißt du? Aber es scheint ja keine differenzierte Herangehensweise zu geben hier.
Naja, also wenn man Pädophile jetzt nicht verurteilt, finde ich das schon fragwürdig in dem Film. Also das ist dann eine klare Stellung, die man bezieht, weil man sich da raushält. Weil man sagt, ich möchte nicht urteilen.
Mhm.
Kann jeder seine 13-jährigen Nachbarn anbaggern, wie er will. Und kommt halt ungeschoren davon. Das finde ich halt komisch.
Es ist auch, auf jeden Fall.
Also dann wird's da einig. Und deswegen weiß ich nicht, was dieser Film soll, ehrlich gesagt.
Hm.
Nothing is private.
Also überflüssig.
Sehr überflüssig. Also das geht überflüssig hinaus, weil das ist jetzt nicht einfach nur ein überflüssiger Film, der nichts geworden ist, sondern das ist ein äußerst fragwürdiger und moralisch nicht vertretbarer Film für mich.
Gibt's denn hier irgendwas auf der Habenseite?
Ja, du hast natürlich eine gute Besetzung. Also ich habe dir aufgezählt, Maria Bello, Aaron Eckhart, Chris Messina,
ja.
Toni Collette, das sind natürlich großartige Darsteller, die ihre Rollen gut machen, aber es spielt keine Rolle, was die Moral von diesem Film angeht. Also insofern, nein, der Film hätte nicht gedreht werden dürfen, wenn du mich fragst. Bei dem Standpunkt war ich bisher noch nicht bei einer Rezension. Aber was diesen Film angeht, das ist wirklich, der hat mich richtig wütend gemacht. Also das ist ein echt schlimmes Machwerk.
Boah, Alter, okay.
Ja. Dieses Drama über 124 Minuten.
Und da reißen halt auch die Schauspieler nichts mehr raus.
Naja, das ist schwierig, weil ich meine, natürlich spielen die das, was die spielen sollen und die spielen gut und das sind ja gute Darsteller, aber das ändert nichts daran, dass sie in einem sehr fragwürdigen Film mitspielen. Also nein, die reißen nichts raus.
Okay.
Da hättest du, glaube ich, Al Pacino und Daniel Day-Lewis besetzen können. Das wäre genauso ein fragwürdiger Film gewesen, also spielt keine Rolle. Ich mag die alle, ich mag Aaron Eckhart und so, aber das hier ist wirklich, also ist unangenehm über die komplette Laufzeit. Du hast die ganze Zeit diese What-the-fuck-Momente, wo du denkst, Alter, du bist die ganze Zeit im Kopfschütteln und denkst so, warum? Warum passiert das? Und dann sitzt du am Ende und denkst so, okay, keine Konsequenzen für die Leute, die das 13-jährige Ja-Sager-Mädchen arabischer Herkunft ausgenutzt haben über die kompletten 124 Minuten. Das ist sehr seltsam, wirklich. Also ich würde von diesem Film definitiv abraten. Mhm. Im Gegensatz zu den Bewertungen, weil die sind gar nicht mal so schlecht. IMDb ist bei einer 6,9 für Nothing is Private.
Was?
Mhm. Hat einen Metascore von 57, Rotten Tomatoes 5,4 von 10 und von Audience eine 3,3 von 5 und Letterboxd ist bei einer 3,1.
Hä? Okay, das ist so verwirrend, Alter, weil was du erzählt hast, es klingt halt so, als wärst du bei 0 Punkten.
Ich kann ja nicht sagen, was die Leute in diesem Film sehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass nur Pädophilie abgestimmt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das wäre ja auch ein bisschen komisch.
Das wäre wirklich komisch.
Okay, jetzt ist es wirklich schwierig, weil, wie gesagt, was du erzählt hast, das lässt auf 0 Punkte schließen. Jetzt kann ich mir überlegen, gibst du hier noch irgendeinen Punkt für die Besetzung? Aber du sagst, es reißt nichts raus. Das wäre auch mit noch einer krasseren Besetzung nichts geworden. Mhm. Ich sag 0 Punkte.
Damit liegst du richtig.
Okay.
Ich hab dir gesagt, der Film ist komplett überflüssig. Insofern hat er nicht mal einen halben Punkt verdient von mir. Also, das ist wirklich ein fragwürdiges Machwerk.
Krass.
Unverblümt, Nothing is Private. Also haben wir hier unseren zweiten 0-Punkte-Film von mir.
Ey, was? Abgefahren. Was sehen die Leute denn in dem Film? Das ist also, jetzt, hast du dir da mal irgendwelche Kritiken durchgelesen?
Ja, da kam schon, also ich habe mir ein paar Kritiken bei Letterboxd durchgelesen und da waren schon welche, die gesagt haben, ja, hier eine Coming-of-Age-Story, die halt nicht ist wie jede gewöhnliche Coming-of-Age-Story, die halt die Sexualität von einem muslimischen erzogenen Mädchen unter einem strengen Vater halt erzählt, wie sie halt anfängt irgendwie durch den Playboy ihre Sexualität zu entdecken und die ersten Tage kriegt und so. Also die verpacken das von wegen als Coming-of-Age-Story, die halt nicht so USA-Amerika-mäßig ist und nicht so konventionell. Ich dann sage, ja und? Und dann gibt es aber andere, die schreiben genau das gleiche wie ich. Die sagen so, danke Alan Ball für diesen Film, den die Welt nicht braucht. So, danke, dass du diesen Film gedreht hast. So von wegen so, warum hast du den losgelassen und so. Mhm. Und äußerst fragwürdig und unangenehmster Film, den ich jemals gesehen habe und so eine Sachen. Und da bin ich voll bei denen. Also da teilt sich die Spreu vom Weizen. Und dann hast du so Kritiken, die scheinen diesen Fakt oder die Handlungsstränge komplett zu ignorieren.
Ja.
Wo es dann drin stand, ja, ich liebe Aaron Eckhart, der spielt hier diesen schmierigen Pädophilen, diesen fragwürdigen Charakter und so weiter, spielt ja auch wieder richtig genial und so, wo ich dann denke so, ja, aber die Entwicklung von den Charakterfreunden und die Handlung, so, was soll das? Habt ihr den Film gesehen? Echt krass.
Abgefahren.
Ja, unverblümt, nichts ist privat, 2007. Daumen runter. Aber wirklich, alle Daumen runter.
Krasser Scheiß, Mann.
Ja, das ist hier der.
Ehrlich, ich habe auch schon Pornos gesehen, die besser aussahen.
Okay. Wobei, es klang ja nicht so, als würde primär scheiße aussehen. War eher so inhaltlich.
Ja, oder so.
Der Rotz. Aber gut, das passt ziemlich gut zu meinem nächsten Film.
Das ist auch eine Gurke.
Mhm.
Schön. Gurkenernte.
Ja, hab ich mir auch wirklich ausschließlich angeguckt, weil Mattes da mitgespielt hat.
Ach, unser Kumpel Mattes.
Ja.
Den müssen wir auch mal wieder ranholen. Der war lange nicht hier.
Ja, stimmt. Und der hat mir, weil dieser Film sich, er hat mir erzählt, dass der sich jetzt, glaube ich, über 7 Jahre hingestreckt hat oder so. Es hat sich also auch ewig gezogen, die Produktion von dem Ding. Weil halt auch schwierig, das Geld zusammenzukriegen und dann immer phasenweise wieder gedreht. Dann war wieder ein bisschen Geld da, dann ist es wieder weg und so. Und es hat sich halt ewig gezogen. Mhm. Plus, es kommt hier sehr viel CGI zum Einsatz und das ist also alles auf dem Papier erstmal ein recht aufwendiges Ding. Er heißt Sky Sharks.
Ach, das Ding. Okay, krass.
Du hast also auch schon oft mal was davon mitbekommen.
Ich habe schon von gehört, ja.
Ja, aber lachst auch gleich los.
Eins von diesen.
Ich meine, der Titel lässt drauf vermuten, dass es so ein bisschen trashig werden könnte. Und ja, das ist es. Aber, wie schon angeteased, leider nicht ausschließlich im positiven Sinne.
Not in a good way.
Nee. Das ist echt ein harter Rotz, Alter. Das ist.
Hast du eigentlich diese, hast du irgendwas von diesen ganzen Asylum-Filmen gesehen, so à la Sharknado und so? Hast du dir die mal
reingezogen? Ja, Sharknado habe ich, glaube ich, 2 gesehen.
Oder so. Ach, da hast du dir auch mal den einen oder anderen reingezogen.
Ja, aber das ist eben wiederum trashig lustig, finde ich. Oder zumindest über weite Strecken.
Okay.
Und das hier ist leider gar nicht so krass selbstironisch.
Ist es nicht.
Zwischenzeitlich hat man echt das Gefühl, die meinen das ernst. Und das können sie nicht ernst gemeint haben, weil die Handlung ist so herrlich absurd. Und das ist aber halt leider was, was, wenn man da vielleicht 300 Millionen für gehabt hätte, dann hätte das unter Umständen ein herrlicher Trash werden können. So ist es halt, sieht es dann eben auch noch schwierig aus an vielen Stellen, weil die hatten unterm Strich jetzt ein Budget von 5 Millionen, zumindest laut IMDb. Und ja, wie gesagt, ist über viele Jahre entstanden. Regisseur Marc Faese. Ich glaube, das sind Brüder Marc Faese und Carsten Faese, die das auch geschrieben haben, mit noch einem dritten Autor. Die haben noch nicht viel gemacht. Das ist jetzt hier sein fünfter Regie-Credit. The Power of Soul ist eine Doku, die die gemacht haben. Die könnte man vielleicht kennen.
Habe ich schon mal gehört.
Wo es halt natürlich um James Brown und seinen Einfluss auf die Musik ging. Und ansonsten, wie gesagt, nichts, was man groß kennt. Und die sind aber definitiv im Genrebereich unterwegs. Jetzt mal von dieser Doku abgesehen. Und die erzählen hier eben echt eine wilde Geschichte. Also ich versuche das mal ansatzweise zusammenzufassen, weil es ist viel zu komplex fast schon, um das irgendwie gut zusammenzufassen. Mal gucken. Es fängt damit an, dass ein Flugzeug im Flug angegriffen wird von Zombies, die auf fliegenden Haifischen unterwegs sind. Zombie-Nazis, wohlgemerkt.
Okay. Schon mal jetzt meine Favorite-Inhaltsangabe.
Das heißt, du hast dann da ein Flugzeug, wo Ralf Richter mit seiner Tochter sitzt und sie ihn die ganze Zeit fragt, wann sie endlich ankommen, und er versucht, die irgendwie zu beruhigen und sagt, guck doch mal die Wolken, such doch mal nach Tieren in den Wolken. Haha.
Oh, und sie findet Tiere.
Ja, sie sieht dann natürlich irgendwann einen Haifisch und der Vater sagt, naja, schon gut gemacht. Und dann wird das Flugzeug eben von diesen Nazi-Zombies auf Haifischen auseinandergenommen. Dann gibt's einen Sprung woanders hin. Das ist halt so die Eröffnungssequenz, ne? Dann gibt's eben Intro und Sprung in die Handlung. Und dann erzählen die eben, dass irgendwann ein Team in der Arktis auf so ein altes Nazi-Headquarter gestoßen sind, wo sie dann eben auch auf diese Technologie stoßen, die diese Zombie-Nazis kreiert hat. Das ist so, ja, das alles, ne, natürlich im Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen und dann im Eis eingefroren, wie es so oft schon erzählt ist, wurde. Und da ist dann eben irgendwann diese Armee aus Zombie-Nazis auf Haifischen entstanden. Und der Plan, die zu bekämpfen, weil da wird dann so eine Special Task Force wird dann da zusammengewürfelt. Und die sind natürlich ziemlich machtlos und deswegen ist dann relativ schnell der Plan, wir müssen auch Zombie-Nazis an den Start bringen. Oder fangen dann halt auch an, tote Nazis aufzuwecken, um die gegen die anderen antreten zu lassen. Ja,
so, also, so.
Feuer mit Feuer bekämpfen, sozusagen.
Guter Plan.
Das ist mal grob der Plot. Und der wird hier halt leider auf einer Stunde 42 Minuten wird der hier ausgedehnt. Mhm. Und jede Dialogzeile ist eine Erklärung für das, was gerade passiert. Und das macht's halt auch schon mal so schwierig zuzugucken, weil du hast, jede einzelne Figur ist ein Witz, weil die nur erklärt, was diese Handlung gerade versucht zu erzählen. Und das.
Ja, das hasse ich ja. Dieses Erklärbär-Exposition-Ding, wo einer halt ins Bild kommt. Und das hatte ich zuletzt bei A Quiet Place 2, das habe ich gar nicht erwähnt, dass da ein Charakter auf jeden Fall, dass der einzige Grund dieses Charakters ist, dass er dir erklärt, warum jetzt gerade was passiert, so, und dann siehst du den auch nicht wieder.
Ja, das ist einfach dramaturgisch nicht gut gelöst. Nee. Und hier ist aber auch der intimste Dialog zwischen zwei Figuren, die es schon lange gibt, ist dann eben so ein Erklärmoment.
Super.
Und das kombiniert mit zum Teil wirklich Schauspiel, was den Namen nicht verdient hat, das ist wirklich hart.
Mattes ausgenommen natürlich an der Stelle.
Ja, Mattes hat da eine sehr kleine Rolle. Der ist dann einer dieser Generäle, die dann eben gegen die Zombie-Nazis ran müssen.
Da fighten.
Ja, nee, auch das so groß kommt der auch nicht zum Einsatz, was das angeht. Hm. Ja, aber so eine der Hauptfiguren ist dann unsere gute Freundin Eva Habermann.
Eva Habermann, okay. Die hat doch schon in dem anderen Trash-Film mitgespielt hier, oder?
Ja, die hat schon das ein oder andere Trash-Film, die hat natürlich wirklich schon viel gemacht.
Wie heißt denn dieser Sci-Fi-Film, der auch so ein bisschen für Furore gesorgt hat, der auch ein Sequel
hat? Wo die Nazis auf dem Mond waren.
Ja, genau das Ding. Ja,
stimmt, da war sie da auch dabei?
Da war sie im Cast, ja.
Die Julia Dietze.
Julia Dietze hat auch mitgespielt.
Die war
ich glaube, Eva Habermann hat auch mitgespielt, ich bin mir nicht sicher. Naja, okay.
Ja.
Die ist sich auf jeden Fall nicht zu schade, auch mal in B-Film mitzuspielen.
Ja, und hier sieht man wirklich dann sehr viel mehr, als man sehen möchte von ihr. Also hier gibt es sowieso recht viel nackte Haut, deswegen dürfen
die... Als man sehen möchte.
Ja, also im Fall von ihr würde ich das mal so sagen, ja. Aber auch in einem anderen, also es soll ja Leute geben, die gut finden, aber...
Hatten wir nicht hier schon mal so eine Anekdote, wo sie dich angegraben hat auf irgendeinem Festival?
Ja, weiß ich
das nicht? Ja. Das war doch die Habermann, oder?
Ja. Da lacht er.
Jetzt hast du sie doch nackt gesehen.
Ey, aber dann hast du hier noch Michaela Schäfer, die natürlich auch nichts anhat.
Natürlich nicht.
Und ja, Michaela Schaffrath spielt auch mit.
Michaela Schaffrath, okay.
Aber gut, also dann so eine der Hauptrollen ist dann, wird von Thomas Morris gespielt. Der spielt hier Dr. Klaus Richter. Und der hat ja auch schon viele kleine Rollen in großen internationalen Produktionen gehabt. Also so Illuminati und Schindlers Liste, The International und sowas. Aber
Richter mit Y oder mit I?
Nein, mit I natürlich.
Mit I, okay.
Ja. Und das ist aber auch sowas, die sind dann, glaube ich, auch irgendwie miteinander verwandt. Also ich glaube, Eva Habermann ist so die Tochter, die heißt auf jeden Fall Diabla Richter. Und dann gibt es noch Barbara Nedeljakova, die spielt nämlich Angelique Richter. Die Dame könnte man aus Hostel kennen. Mhm. Aber dann hat die auch viel so B-Movies und Trash gemacht und jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber ich glaube, Genre-Fans könnten die zumindest aus Hostel kennen. Und dann haben wir hier Tony Todd.
Tony Todd?
Tony Todd himself, der Mann mit 236 Acting Credits,
okay,
die den meisten wahrscheinlich als Candyman kennen.
Richtig, klar, seine bekannteste Rolle.
Alter, du kennst es doch auf IMDb, wenn du dann so die Projekte siehst, die erst noch kommen, ne, die jetzt irgendwie in der Post-Production sind oder in Vorbereitungen noch gedreht werden. Der Typ hat 16 Projekte.
Der mache.
Die jetzt gerade, die schon gedreht wurden oder eben noch gedreht werden.
Wow.
Die noch rauskommen jetzt dann. Alter, 16.
Okay, das ist krass.
Der Typ ist wahnsinnig aktiv und ja, der spielt hier halt einen der Generals, Major General Frost. Und Oliver Kalkofe ist sich hier auch nicht zu schade. Der spielt hier original Hermann Göring. Und ey, so gern ich den hab mit allem, was er macht. Also beim Wichser fand ich das auch echt noch in Ordnung. Aber was der hier spielt, alter Falter, das ist so maßlos drüber. Und das ist so eine Karikatur. Und ich meine, das soll es wahrscheinlich auch irgendwo sein. Aber ja, wie gesagt, also so rein schauspielerisch ist das hier echt alles unterirdisch. Es ist hart, wirklich, weil es gibt den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, okay, fuck, das ist so absurd, dass es schon fast wieder geil ist.
Aber nur fast.
Aber das wird sofort wieder plattgetreten von diesen unsäglichen Dialogen und dem nicht nachvollziehbaren Handlungsverlauf. Die wollten hier so viel mehr, als sie überhaupt stemmen konnten. Also die haben sich hier wirklich maßlos übernommen.
Oha.
Das Ding funktioniert von vorne bis hinten nicht. Und ja, vielleicht hat es den einen oder anderen Schauwert, weil ja, Zombie-Nazis auf fliegenden Haien. Das kann man schon mal gesehen haben, aber den Film kann ich niemandem empfehlen, Alter.
Das ist irgendwie alles nicht mein Genre, dieses
Comedy, Horror, Sci-Fi steht hier Genre.
Dieses Trash-mäßige mit Zombies, die auf Haien reiten und so durch den Weltall. Ich weiß nicht, was daran witzig sein soll, also weiß nicht, ist nicht meins.
Ja, kann ich verstehen. Also da muss man, glaube ich, schon auch echt ein spezielles Faible für haben.
Mhm.
Der ist aber 18 freigegeben.
Okay, gibt's Gore-Effekte oder was?
Ja, es gibt eben schon auf jeden Fall eine Menge Blut. Und wie gesagt, wenn die Zombie-Nazis auf Haifischen das Flugzeug auseinandernehmen oder die Flugzeuge, es bleibt ja nicht bei dem einen, da fließt dann schon eine Menge Blut, machen schon ein paar lustige Sachen.
Mhm.
Aber eben, das sind wirklich wenige Action-Momente und dazwischen wird das Ding so plattgetreten von dem Versuch, diese Handlung zu etablieren. Und das funktioniert hinten und vorne nicht, Alter. Deswegen ist auch dann diese Trash-Momente, kannst du auch wirklich nur kurz als diese feiern und dann bist du aber schon wieder völlig raus aus der Stimmung, weil es halt nicht direkt weitergeht mit sowas. Mhm. Und deswegen, das kannst du wirklich niemandem empfehlen.
Naja.
Ja, da muss man wirklich schon besonderer Fan sein, um das hart zu feiern. Die Zahlen, die sprechen dafür. auf IMDb. Also das ist jetzt ein bisschen konträr zu deinem Film. Ne? Da sind sich, glaube ich, die meisten einig. 3,8 gibt's auf IMDb im Schnitt. Mhm. Auf Rotten Tomatoes hat er von der Kritik immerhin eine 4,8 und vom Publikum eine 3,1. Auf Letterboxd ist er bei einer 2,0.
Okay, Letterboxd verhalten, aber die anderen sind ja so ein bisschen positiver, als ich dachte.
Ja, das können natürlich auch nicht allzu viele Bewertungen sein. Also ich glaube, der ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig stark verbreitet. Das dürfte vielleicht noch kommen, weil das ist eben relativ aktuell noch. Aber ja, ich kann dir davon... Also gut, du hättest ihn wahrscheinlich eh nicht ohne weiteres geguckt.
Denke nicht, nee.
Jetzt kann uns diesen Film schon niemand in Lostopf schmeißen. Das hat auch was.
Schon mal gut, ja.
Du wirst ihn also nie sehen müssen.
Das ist ja auch die Taktik, die wir jetzt gerade fahren gegen Dennis. Wir gucken jetzt jeden Scheißfilm, den es gibt da draußen auf der Welt, damit da nichts mehr übrig ist, was ihm einfällt, was er in den Lostopf schmeißen kann. Das ist jetzt so ein, Wettrennen zwischen ihm und uns.
Ja, also ich meine, wie gesagt, den habe ich natürlich ausschließlich geguckt, weil Mattes da mitspielt.
Ja, wir machen Mattes natürlich keinen Vorwurf, ja. Muss ja auch Geld in die Sparbüchse, ja. Man muss ja irgendwie den McFit-Monatsbeitrag muss man auch bezahlen können von irgendwas, ja. Da werden auch mal Jobs angenommen, die man selber nicht so geil findet.
Dass du jetzt Mattes mit McFit in Verbindung bringst, Alter. Der trainiert ja überall, aber nicht dort.
Wahrscheinlich, ja. Gut, ich sage, du bist bei einer 2.
Ich bin bei 0,5.
0,5, okay. Das ist dann doch noch verhalten, als ich dachte. Ja. Mensch, dann wäre richtig mit 2 Granaten eingestiegen.
Ja, ja, bombenfilmig. Ich glaube, es wird noch ein bisschen besser.
Es wird jetzt erfreulicher, definitiv.
Weil jetzt sprechen wir endlich mal über einen gemeinsamen Film.
Ja, lange hat's gedauert. Wir haben hier noch ein paar Altlasten vom letzten Punkteraten. Also nicht von dem, was jetzt ausgelaufen ist, sondern von dem davor.
Schwer hinterher.
Da durfte uns Udo, Prinz of Wales, durfte uns 2 Filme diktieren, die er gerne rezensiert haben wollte von uns. Der eine davon, den haben wir schon gemacht, das finstere Tal. Und jetzt bringen wir den zweiten und sind damit erstmal, was das letzte Punkteraten angeht, schuldenfrei. Wir hatten ja schon wieder einen neuen Film aufgetragen.
Ja, eben.
Aber was das letzte Punkteraten angeht, dann sind wir da aus dem Schneider. Denn es geht jetzt endlich um The Last King of Scotland aus dem Jahre 2006. 123 Minuten. Ein Film, den ich damals im Kino gesehen habe.
Ja, ich leider nicht.
Und schon damals sehr angetan war von diesem Film. War eins meiner Highlights in diesem Jahr. Insofern habe ich mich gefreut über diesen Rewatch, den er da vorgeschlagen hat.
Ja, ich habe mich auch gefreut.
Schön.
Weil das war bei mir, ich habe den auch irgendwie unmittelbar danach irgendwann gesehen, aber war dann irgendwie doch schon wieder so lange her, dass ich nicht mehr allzu viel wusste.
Cool. Ja, hier haben wir mal einen Film, wo man sich drauf freut, wenn er einem aufgetragen wird.
Ja, großartig. Soll's auch geben. Zumal, was mir natürlich in Erinnerung geblieben war, ist die Performance von Forrest Whitaker.
Absolut. Natürlich Oscar-prämiert, völlig zu Recht.
Ja, das so natürlich ja. Finde ich das gar nicht. Also nicht gemessen an seiner Leistung, sondern daran, dass das die einzige Oscar-Nominierung dieses Films war. Und das ist ja schon einigermaßen unüblich, wenn der Film sonst gar nicht in Erscheinung tritt bei den Oscars, dass der den dann auch mitnimmt.
Ja, von der war das recht, aber ich rede jetzt von seiner Leistung und die geht völlig klar.
Natürlich.
Also, dass man die mit dem Oscar auszeichnet.
Voll. Also ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wer da mit ihm konkurriert hat in der Kategorie, aber das geht auf jeden Fall klar, logisch. Der spielt das grandios.
Finde ich auch. Den Regisseur Kevin MacDonald, den hattest du neulich, ganz aktuell, der Mauretanias von ihm.
Ja.
State of Play hat er gedreht.
Der scheint ein Faible für so politische Stoffe zu haben.
Auf jeden Fall. Und auch an den Drehbuchautoren.
Der hat einen Oscar, ne? Kevin MacDonald.
Für?
Für einen Doku, die der gemacht hat.
Ach so.
Der hat One Day in September gemacht.
Ach, die habe ich sogar.
Das, krass. Das ist im Prinzip die Doku-Version zu München.
Genau, ja, genau. Ich habe
wo es um die Geiselnahme dieser israelischen Athleten bei Olympia 72
wo geht. Wo die das Flugzeug kapern und festhalten.
Genau, palästinensische Terroristen. Mhm. Die haben sich da die israelischen Athleten geschnappt, ja.
Ja, ich habe mal irgendeine Rangliste gesehen der besten 10 Dokus, die man gesehen haben muss. Und da war der mit drin.
Ah ja?
Okay. Und da habe ich mir blind diesen Film damals auf DVD gekauft. Der steht auch noch bei mir zu Hause, habe ich noch nicht geguckt, aber ich habe den im Regal.
Ja, da hat Kevin MacDonald seinen Oscar für gewonnen.
Okay. Und auch die Drehbuchautoren sind so ein bisschen politisch erprobt. Mhm. Peter Morgan hat das Drehbuch von Frost Nixon geschrieben.
Ja, und The Queen.
The Queen. Ja. Rush ist auch von ihm.
Und The Crown schreibt er jetzt auch.
Ja. Und Jeremy Brock, sein Partner, der auch am Drehbuch beteiligt war, von dem ist unter anderem auch der Adler der 9. Legion. Also auch ein bisschen historische Stoffe.
Ja, basiert aber auf einem Roman von Giles Foden. Ja, und ist eine fiktive Geschichte?
Ja, das ist wieder eins so einer.
Ja, weil so es mutet ja so ein bisschen an, als könnte es was Echtes sein. Ne?
Genau, die nehmen sich ein paar authentische Figuren, die es halt wirklich gab, und packen die halt in ein fiktives Kontext und dichten halt noch ein paar Figuren dazu, die es nicht gab, und machen so einen kleinen Mix aus Historienfilm und aus Fiktion.
Mhm. Ja, und rausgekommen ist eben The Last King of Scotland. Oder auf Deutsch, der letzte König von Schottland in den Fängen der Macht. Dun, 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 dun.
Dun, 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 dun. Ja.
Ja, sollen wir erzählen, worum es geht?
Machen wir.
Wir befinden uns in den 70er Jahren. Ein schottischer Doktor namens Nicholas Carrigan, gespielt von James McAvoy, der fliegt nach Uganda, um dort in einer Klinik zu arbeiten.
Ist ganz geil, wie er da hinkommt, oder?
Was meinst du?
Na, er will natürlich ausbrechen aus diesem konservativen, piefigen England mit seinen Eltern, weil sein Vater sagt ihm, meine Note in dem und dem Fach war zwar ein bisschen besser als dein, aber trotzdem hast du dich ganz gut geschlagen, Sohn. Mhm. Und da guckt er so schon so genervt, so von wegen so, Mann, wann komme ich endlich raus aus diesem spießigen Elternhaus?
Okay, gut, du wolltest jetzt noch früher einsteigen, ja. Ist fein.
Ich finde die Szene mit dem Globus halt so lustig.
Ach so.
Und dann sagt er halt so, okay, ich werde jetzt hier als Mediziner praktizieren, aber wohin mich der Wind weht, weiß ich selber noch nicht, und dreht dann so völlig klassisch diesen Globus.
Ja.
Tippt dann als allererstes auf Kanada und sagt dann, nee, nicht Kanada. Und sucht dann weiter, und seine zweite Wahl landet halt in Uganda. Das finde ich ganz lustig, diese Szene, dass er praktisch per Zufall einfach mal seine Sachen packt und nach Uganda zieht, um da Medizin zu praktizieren.
Ja. Er lässt das Schicksal entscheiden und hat aber eben, will halt helfen, hat gute Beweggründe und ist deswegen froh, dass es dann Uganda geworden ist, und kommt da eben an so eine Klinik, wo er auf einen Arzt und seine Frau trifft. Mhm. Und da ist er dann eine Weile. Und dann dauert es nicht lang, bis er auf den neuen Präsidenten, General Idi Amin, trifft.
Ja, Uganda ist im Umbruch. Und auch hier mehr Zufall als alles andere.
Ja, ja.
Wie die aufeinandertreffen, weil er hat einen Unfall, also Idi Amin hat einen Unfall irgendwie auf der Straße, und er ist dann der Arzt, der in der Nähe ist, und wird dann dazu gerufen, weil er sich an der Hand verletzt hat, und kommt dann dazu, und so lernen die sich kennen.
Und das finde ich schon total cool, wie du von der ersten Begegnung an auch diese Bedrohung spürst, die von ihm ausgeht.
Ja.
Von Idi Amin. Das wird natürlich auch stark durchs Umfeld erzählt, aber es finde ich auch sehr geil inszeniert, wie du hast halt sofort irgendwie so ein mulmiges Gefühl, weil du nicht weißt, okay, fangen jetzt hier gleich an, Leute über den Haufen zu schießen oder so.
Mhm. Wobei ich aber schon die Ausstrahlung von Forrest Whitaker, wie er etabliert wird in dem Film, weil das erste Mal, was wir ihn sehen, das ist ja, während er da ankommt in Uganda und mit dem Bus erstmal dahin fährt zu dieser Mission, da siehst du ja schon an einer Stelle, siehst du ihn mit so einem Gewehr, einfach nur so wie der Bus dran vorbeifährt. Du siehst Idi Amin irgendwo hinten stehen mit so einem Gewehr in der Hand und diese ganzen Söldner um ihn rum. Und da bekommst du schon mit, okay, das ist irgend so ein Badass, das ist irgend so ein Wichser.
Ja.
Und das erste Mal, dass wir Forrest Whitaker in groß sehen, da sehen wir ihn ja von hinten auf eine Bühne kommen.
Mhm.
Und ey, diese Erscheinung von ihm, wie die Kamera einfach nur von hinten seinen Rücken filmt, wie er auf diese Bühne geht und sich da hinstellt. Und du denkst so, Alter, okay, da hatte ich schon Respekt vor dieser Figur. So,
weißt du,
spielt ihn so krass und so bedrohlich, aber gleichzeitig hat er dieses, da wo sie sich dann kennenlernen, bei diesem, du merkst es schon, irgendwie hat er schon so ein bisschen dieses Kumpelhafte und so.
Ja, ja.
Wegen so,
das ist auch, die sind sich sympathisch, weil er hat eben auch irgendwo eine recht herzliche Art.
Ja.
Aber eben ist gleichzeitig eine unglaublich bedrohliche Figur.
Genau, das ist sehr ambivalent, wie er das spielt, und das macht er groß.
Ja, super.
Ich fand das so geil, wie sie den etablieren, dass erstmal der Bus einfach nur vorbeifährt, du siehst ihn irgendwo stehen, dann siehst du ihn von hinten als allererstes, bevor der überhaupt ins Blickfeld kommt, weißt du, das ist großartig, also ist geil.
Ja, und durch dieses zufällige Treffen dauert es dann nicht lang, bis Nicholas zum Leibarzt von Idi Amin wird. Und das wird dann ein bisschen größer aufgezogen, weil er soll dann auch eben das ganze Gesundheitssystem so ein bisschen umkrempeln.
Mhm.
Und dann dauert es ein paar Jahre, und irgendwann stellt Nicholas natürlich dann fest, dass er gefangen ist in so einem System, wo es eben schon auch sehr mörderisch zur Sache geht. Also der setzt seine politische Gewalt eben mitunter auch mit militärischer Gewalt durch. Und es ist eine Diktatur.
Absolut. Also ich würde das mit dem Pass noch erzählen. dass es für Nicholas halt keiner drin gibt, weil in einer Nacht wird halt bei ihm eingebrochen, sein Pass wird geklaut und hinterlegt wird ein gefälschter ugandischer Pass. Oder er wurde eingebürgert quasi.
Ja.
Und das heißt, er ist ugandischer Staatsbürger und kann nicht so ohne weiteres einfach ausreisen und wieder zurück nach England, wenn er wieder Bock hat, oder sondern ist dann praktisch in diesem Land gefangen.
Genau. Und ja, dann geht es natürlich drum, da irgendwie rauszukommen.
Mhm. Ja, es ist krass, weil er ist am Anfang natürlich total idealistisch und es fällt ihm zwar schwer, diese Mission da zu verlassen, wo er am Anfang gearbeitet hat, aber es wird ihm natürlich angeboten, dass er direkt Kontakt hat in diesem Krankenhaus, wo er viel mehr erreichen kann, wo er viel mehr Leuten helfen kann, wo die Gerätschaften natürlich irgendwie ersetzt werden können und Idi Amin bietet an, ihm dazu helfen, zu unterstützen, so dass Uganda halt wieder so das Land Nummer eins wird und das hört sich halt alles so super für ihn an und der freut sich halt darauf, so weißt du, da was erreichen zu können und neben dem verdient er natürlich viel mehr als Leibarzt von ihm, also das Geld ist natürlich auch noch ein Aspekt, das sind so alles Sachen, das hört sich erstmal toll an, aber wenn er dann sieht, für welchen Charakter, für welchen Teufel er seine Seele da verkauft hat, dann wird es halt wirklich krass.
Ja, er ist eben auch sehr eingenommen von ihm anfangs, ne? Der findet den ja auch irgendwo toll.
Genau.
Mit seiner Art. Und ab das kippt dann irgendwann.
Ja, Mann. Aber es ist auch so geil, wie du diesen Charakter siehst. Er ist am Anfang noch so ein Hallodri, weißt du, nimmt halt irgendwelche Frauen mit aufs Zimmer und so, ist halt so total der Freigeist und so, weißt du.
Mhm.
Und wenn du dann siehst im Laufe des Films, wie sich das wandelt, so, weißt du, wie er so die Härte von diesem Leben mitbekommt. Der wird richtig erwachsen so im Laufe des Films, so, wo du sagst, okay, das ist nicht mehr dieser unbeschwerte Jugendliche, den James McAvoy am Anfang gespielt hat. So, das
ja.
Macht das schon gut.
Ja, das ist auch irgendein guter.
Auf jeden Fall.
Ja, und The Last King of Scotland deswegen, weil Idi Amin sich wohl selbst so genannt hat.
Mhm, den Titel hat er sich selbst gegeben, ja.
Ja, in den Trivia Facts stand ja sein vollständiger Titel, den finde ich so abgefahren, Alter.
Mhm.
Lese ich mal vor. Nämlich der vollständige Titel von Idi Amin lautet His Excellency President for Life, Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amin, VC DSO MC, Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea and conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Das passt auf keine Visitenkarte.
Nee. Standesgemäß hat er sich natürlich ein paar Kilos angefressen.
Oh ja.
Damit er die Statur kriegt, die er hier braucht. Das war eine geile Leistung. Also von allen Darstellern. Wir haben ja echt noch ein paar Hochkaräter in den Nebenrollen. Gillian Anderson hast du ja genannt. Kerry Washington spielt noch mit hier.
Mhm.
Broomhilda aus Django, kennt man ja. Simon McBurney hat man definitiv gesehen. Der spielt den Diplomaten, der in Uganda stationiert ist, den Englischen. David Oyelowo spielt mit. Der vorige Leibarzt von Idi Amin, der jetzt im Krankenhaus arbeitet.
Mhm.
Also schon große Namen, die hier noch Nebenrollen mitspielen. Und das ist echt ein spannender Film. Und wie ich finde, ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, aber für so einen konventionellen Film wird der richtig explizit am Ende, Alter. Da ist eine Szene, wo ich denke, Alter, okay, in so einem, findest du nicht?
Ja, na gut, er hat eine 16er Freigabe.
Ja. Aber schon untypisch, dass man sowas halt auch wirklich bildlich sieht und dass jetzt nicht nur einfach nur mit Kameraspielerei oder mit Schnitten, dass es suggeriert wird, weißt du, so eine Folterszene oder so, sondern dass du wirklich so einen Moment siehst, wo du sagst, Alter, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mhm.
Und halt unheimlich spannend gegen Ende, wo du dich halt fragst, okay, kommt der da raus aus diesem Rad da, weißt du, wo er jetzt drin steckt oder geht's halt um sein Leben, so, weißt du, ist halt echt krass, also spannend. Sehr guter Film.
Ja, ich finde, der hat im zweiten Akt geht dem so ein bisschen die Luft aus, finde ich. Dass das Ende dann wieder sehr spannend ist, bin ich voll bei dir, aber ich finde schon, dass der stark an Tempo und Dynamik verliert, so im zweiten Akt.
Okay. Nee, habe ich nicht gesehen so.
Okay.
Ich fand das großartig. Ich fand ja im zweiten Akt, da spielt ja eine Rolle, dass er unter anderem auch, weil Idi Amin hat ja mehrere Ehefrauen.
Mhm.
Und die eine wird gespielt von Kerry Washington und auf die hat natürlich unser Hallodri Nicholas Garrigan einen Blick geworfen. Das ist auch so eine krasse Szene, wo die sich nur ganz kurz angucken, während so einer Parade oder während so einer Vorstellung auf der Straße und sie steht ihm halt gegenüber.
Mhm.
Und James McAvoy guckt ihn an und in dem Moment guckt halt Idi Amin in Richtung James McAvoy und sieht halt, dass er so seine Frau gerade anguckt.
Ja.
Das ist auch so ein Moment, wo ich denke, so, Alter, Dicker, ein Blick und das ist wirklich nicht ungefährlich, was du hier gerade machst. Und dieser eine Blick kostet dich auf jeden Fall, könnte dich hier dein Leben kosten, so, weißt du, im schlimmsten Moment. So, das ist auch so ein krasser Szenen, so eine Anspannung in diesem Moment, so, wo du denkst, Alter, mach das nicht.
Ja, ist witzig. Jetzt beim zweiten Mal gucken, fand ich ja diesen ganzen Strang ziemlich überflüssig. Beziehungsweise, ja, oder ich fand, der ist halt drin, weil es ein Hollywood-Film ist, damit du eben noch ein Spannungselement hast. Aber der treibt die Handlung nicht wirklich voran. Also sie ist insofern keine wirklich zentrale Rolle, dass sie gebraucht hätte, um seine Geschichte zu erzählen. Aber ich verstehe natürlich, warum die drin ist, aber eben beim zweiten Mal so erschien mir der ganze Strang ziemlich überflüssig.
Naja gut, er begibt sich dadurch natürlich noch mehr in Gefahr, als er sowieso schon ist.
Ja, sag ich ja. Das ist ein Spannungselement, was da zusätzlich drin ist, was ich halt nicht nötig gefunden hätte. Selbst so beim zweiten Mal.
Okay.
Aber ist fein. Ich habe mir die Tagline mal rausgeschrieben, ne, weil wir da ja so ein bisschen quizbedingt immer noch auf dem Trip sind. Finde es nämlich ziemlich geil. Mhm. Charming, magnetic, murderous.
Aber schwierig, den Film daraus zu finden.
Auf jeden Fall. Super schwierig. Mit der Tagline,
das wäre die Tausender.
Ja.
Wer da auf Last King of Scotland kommt, Respekt.
Na, sehr passend.
Ja, natürlich in 1001 Movies You Need to See Before You Die. Und war auch erfolgreich an den Kinokassen.
Oh ja.
Hast du noch ein paar Fun Facts, bevor wir zu den Zahlen kommen, oder?
Na, was ich recht interessant fand, war, dass die Unterstützung vom Präsident in Uganda bekommen haben und dass sie da freien Zugang zu allen entsprechenden Gebäuden bekommen haben, wo sie halt drehen wollten. Das heißt, die konnten da eben auch echt im Parlament drehen und alles und so. Und das, finde ich, macht schon eine Menge aus. Und die haben denen da echt freie Hand gelassen. Was ja schon, sagen wir mal, jetzt nicht üblich ist, ne, wenn du als Außenstehender dann noch als Weißer ankommst und sagst, wir möchten mal gerne auch einen Teil eurer Geschichte erzählen und dann noch mit fiktiven Elementen drin. Mhm. Dass die dann sagen, ja cool, macht mal, hier habt ihr was ihr braucht. Fand ich schon geil. Ja.
Aber das ist natürlich immer gut für einen Film, wenn es die Originalschauplätze sind, wo man drehen darf.
Ja, eben.
Das sorgt natürlich auch, das macht das Ganze authentisch, definitiv, da bin ich Fan von.
Und was ich nicht wusste, ist, dass Idi Amin tatsächlich mal Box-Champion war.
Das habe ich gesehen, weil ich mir die geschnittenen Szenen angeguckt habe. Und da ist ja bei den geschnittenen Szenen, war ja eine Szene bei, wo sie so in seine Jugend gegangen sind, wo er dann praktisch so geboxt hat und da schon gezeigt hat, dass sie ihn halt so feiern und dass er da schon so charismatisch ist und das Publikum so auf seine Seite gezogen hat. Aber ich habe mir das ja mit dem Regiekommentar von Kevin MacDonald angeguckt und der war halt der Meinung, dass der Schauspieler, der ihn in Jung dargestellt hat, dass der halt null Ähnlichkeit mit Forrest Whitaker hatte. Mhm. Und das hat ihn halt so genervt, dass er gesagt hat, einerseits braucht man diese Szene nicht, weil es wird ja etabliert, was für ein Charakter er ist. Mhm. Andererseits sieht der Schauspieler überhaupt nicht ähnlich und deswegen fand er das so ein bisschen unpassend.
Okay.
Aber ja.
Aber es gibt noch eine kurze Andeutung darauf, ne? Also diese Rede am Anfang, von der du gesprochen hast, als die zu Ende ist und er da durch die Masse läuft, da boxt er so ein bisschen rum mit den einen Jungs, die da stehen. Aber fand ich total abgefahren. Ich wusste nicht, dass der Boxer war und dann auch noch Champion oder so.
Ja, wusste ich auch nicht. Aber es ist schon geil, wie er den spielt, so dieses einerseits Kumpelhafte, weißt du, andererseits Badass, bedrohlich, so von einer Sekunde zur anderen. Du weißt halt nicht, wo die Laune gerade von ihm ist und wie er gerade drauf ist und ob er das jetzt scherzhaft meint, was er zu dir sagt oder ob das jetzt wirklich gerade eine Drohgebärde von ihm ist und so. Also
nee, macht er super auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Krasse Leistung.
Ja.
Und ich meine, wir kennen Forrest Whitaker aus tausenden von Filmen. Er spielt ja schon eher den sanftmütigen, ruhigen, stillen Mentor-Typen so in den meisten Filmen. So, er ist ja selten so der wirklich aufbrausende, krasse Charakter, der völlig ausrastet. Er ist ja eigentlich mehr so das Gegenteil. Deswegen fand ich das schon geil.
Ja, meistens, ja. Nee, macht er super.
Cool. Aber ich bin mal gespannt, wo du gelandet bist.
Ja, du klingst auch sehr begeistert.
Ja, ich mag den sehr.
Hast du da irgendwas auszusetzen?
Nee, nicht wirklich. Also ich fand nicht, dass der Lücken hatte in irgendeiner Form oder dass ich jetzt sage, dem geht so ein bisschen die Puste aus jetzt im zweiten Teil oder so. Also ich fand das von Anfang bis Ende, fand ich das wirklich einen geilen Film. Also großes Schauspielkino, geile Entwicklung. Die Mucke fand ich richtig gut. Diese afrikanische Soul angehauchte Musik aus den 70s und so. Guter Score, geiler Soundtrack. Ist geil. Ist ein richtig guter Film. Mag den sehr.
Wie oft hast du den jetzt gesehen?
Ich habe den nur einmal im Kino gesehen und jetzt hat den Rewatch.
Ah, okay.
Das war das zweite Mal. Hab mich auch sehr gefreut, weil ich habe ja gesagt, damals aus dem Kino gekommen und fand den schon sehr gut. Und hat jetzt bei der Zweitsichtung auch nichts verloren. In meiner Gunst, dass ich sage, okay, vielleicht doch ein bisschen besser eingeschätzt wegen Kino und so. Und haben wir eigentlich schon ein paar Mal gehabt, dass ich aus dem Kino komme und da ein bisschen euphorischer bin.
Ja.
Aber hier muss ich sagen, das ist immer noch ein toller Film.
Okay.
Wollen wir mal Punkte nennen? Ach so, Budget haben wir gesagt, hat 6 Millionen Budget gehabt circa und 48,6 Box-Office gemacht weltweit.
Ja.
Das war ein Erfolg.
Ich hätte gedacht, dass der teurer ist, ne?
Hätte ich auch gedacht, ja.
Klingt relativ günstig.
Ja, und sieht auch hochwertiger aus, als diese 6 Millionen anmuten lassen, also.
Ja, aber da sind wir wieder, ne? Echte Sets hat natürlich geholfen.
Klar, auf jeden Fall. Alright, geht 123 Minuten übrigens, falls wir es noch nicht gesagt haben. Biografie, Thriller, Drama, Geschichte ist hier aufgeführt, ab 16 freigegeben. Aus dem Jahr 2006. Dann nennen wir die Zahlen.
7,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 74. Auf Rotten Tomatoes 7,3 von der Kritik. Und 4 vom Publikum. Auf Letterboxd ist er bei einer 3,6.
Wer fängt an von uns?
Kann mal anfangen, wobei ich weiß nicht, du bist hier nicht bei 10, oder? Ich sag 9.
Der ist gut, Eli. Der ist gut dabei heute.
Ja,
9? Ja, ist richtig.
Sehr schön.
Nein, 9 ist richtig. So, jetzt ich. Bist du so schwach? Nee, ich hoffe nicht, dass du so schwach bist.
Bist du so schwach?
Acht.
Du sagst 8?
8.
Sagst du 8?
Ich sag 8.
Das ist richtig.
Ah. Nicht schlecht, läuft heute.
Naja, vor allem beim ersten Tipp.
Ja, okay, außer die anderthalb, die ich verhauen habe. Da lief es nicht so gut.
Ja, wunderbar. Last King of Scotland, ja, ist ein geiler Film. Also für mich halt überwiegt das Schauspiel hier, was den Film so gut macht.
Ja, ich mag den gerne. Irgendwie ist es ja einerseits, ist es ja so ein Afrika-Rassismus- Drama zum Teil so, weißt du, also halt so ein politisches, aber halt nicht so dröge wie manch andere so, weißt du, es ist halt, also ich mochte Hotel Rwanda auch, ist halt ein schlechter Vergleich, aber die anderen sind halt so ein bisschen.
Zumal ich finde, Rassismus ist hier kein großes Thema.
Naja, ja, aber es geht ja schon ein bisschen um die afrikanische Politik von damals und um die, weißt du, um die Leadership und wie das Volk reagiert und es wird ja schon ein bisschen angesprochen, dass, als Gillian Anderson in einem Moment zum Beispiel sagt, die haben beim alten Präsidenten genauso gejubelt wie gerade.
Mhm.
Weißt du, der sie dann, der gelogen und betrogen hat von vorne bis hinten und so. Da haben sie genauso getanzt und gejubelt wie jetzt gerade so.
Ja.
Wo James McAvoy halt sagt so, ja, er ist doch cool so, ist doch die neue Hoffnung so jetzt in Afrika. Und sie sagt, ja, chill mal erstmal.
Ja.
Deswegen finde ich schon, dass Politik so ein bisschen angerissen wird, aber.
Na, Politik auf jeden Fall, aber bei Rassismus wäre ich jetzt nicht so wirklich.
Ja, klar, dabei. Nicht primär. Aber es ist, die anderen finde ich halt irgendwie so ein bisschen ernster und konservativer. Der ist irgendwie kurzweiliger. Als so.
Als jetzt sowas wie Hotel Rwanda?
Zum Beispiel, ja. Die sind halt ein bisschen, irgendwie sind die ernster. Dadurch, dass er halt auch so ein bisschen lustig ist.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also ich glaube, dass jemand, der zum Beispiel mit Dramen nicht so viel anfangen kann oder der eher so Mainstream ist, dass der mit Last King of Scotland mehr anfangen könnte als mit so einem ernsteren Film, als sowas wie, weiß ich nicht, Schreien nach Freiheit oder so. Weißt du? Hm.
Okay. Ja, glaube ich auch.
Ja. Ja. Okay. So, jetzt habe ich vorhin über Unverblümt geredet, 0 Punkte gekriegt, deswegen wollte ich mal auf Nummer sicher gehen und habe mir einen Klassiker angeguckt, wo ich gesagt habe, da kann nichts schief gehen. Es ist ein Western. Mag ich. Wir haben Paul Newman in der Hauptrolle. Mag ich. Konnte eigentlich nicht schief gehen. Und sichere Nummer. Ging auch nicht schief. Auch hier ein Film, 1001 Movies You Need to See Before You Die. Man nannte ihn Hombre.
Oh.
Okay. Kurz international vermarktet Hombre. Und Regisseur des Ganzen, Martin Ritt. Martin Ritt hat unter anderem Der Spion, der aus der Kälte kam, inszeniert. Auch ein bekannter Film aus der Filmgeschichte. Und Stand and Iris ist der letzte Film, den er gemacht hat. Wo Robert De Niro den Legastheniker spielt, dem Jane Fonda dann das Lesen beibringt. Ist auch ein schöner Film. Und wir haben Paul Newman hier drin. Drei Drehbuchautoren saßen hier an dem Film und haben 1967 diesen Film hier zu Papier gebracht. Paul Newman spielt John Russell, sehr überraschend am Anfang, weil nämlich eingestiegen wird, dass Paul Newman einen Apachen spielt. Wo ich erstmal dachte, was? Ich dachte, er wäre ein Cowboy. Und wir sehen ihn aber als Rothaut, ja, mit langen Haaren und irgendwie Blackfacing-mäßig geschminkten, dunkel geschminkten Gesicht.
Du hast dich jetzt allen Ernstes für den Begriff Rothaut entschieden.
Ja, aus dem einfachen Grund, weil das hier nämlich benutzt worden ist, weil er wird immer als Rothaut bezeichnet in dem Film.
Ja, ja, okay.
Ich zitiere, ja, ich zitiere.
Ja, ja.
Und war ich schon ein bisschen überrascht.
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Casting, ja.
Aber es wird schnell im Film aufgeklärt, dass Hombre von Apachen zwar großgezogen worden ist, aber eine andere Vergangenheit hat. Nämlich,
er ist also Helena Zengel.
Er ist Helena Zengel, richtig. Oder
so heißt die, ne? Zengel? Ja.
Genau, oder wie hieß er? Wie hieß Kevin Costner in Dance with Wolves, General?
Oh,
Dodonga. Wie war denn sein Rollenname?
Dodonga.
Ja. Darauf wollte ich nicht hinaus, sondern
Scheiße, wie hieß denn, wie hieß der denn in Der mit dem Wolf tanzt, Alter?
Dunbar? War das der Name?
Das klingt anders.
War es nicht General Dunbar?
Ach, ich guck nach.
Guck mal nach. Dunbar. Oder Kevin Costner halt. Es hatten wir ja schon mehrere Filme, wo ein ehemals Kaukasier großgezogen wurde von Ureinwohnern.
Was? Oh. Achso, Ureinwohnern. Ich dachte gerade, wer sind denn UN-Einwohner?
Die berühmten UN-Einwohner von der United Nations, genau.
Die Blauhelme, ja.
Ja, die Blauhelme haben ihn großgezogen. So, und
so, auch. Warte, ich hab's.
Ja, wie heißt er denn?
Kevin Costner heißt Lieutenant Dunbar.
Tada!
Kein Colonel, aber Lieutenant.
Okay.
Sehr schön.
Okay, der Titel war falsch, aber der Name war richtig. Also, den Punkt würde ich ja wohl kriegen beim Quiz.
Ja.
Ja, und ich habe der mit dem Wolftanz bestimmt vor 20 Jahren gesehen, insofern.
Das ist stark, ey.
Ja, 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 ja. Irgendwo aus dem Unterbewusstsein hervorgezaubert. So, zurück zu Hombre. Hombre wurde ja getauft von den Apachen und von denen wurde auch großgezogen. Und später passiert Folgendes. Sein Vater, der immer noch gelebt hat, vererbt ihm das Grundstück. Der ist nämlich gestorben und er überlässt ihm das Grundstück, worauf er gelebt hat, mit einer riesigen Farm, mit Tieren drauf. Und
sprechen wir jetzt von seinem Apachenvater oder?
Nee, wir sprechen von seinem richtigen.
Von seinem gebürtigen Vater.
Gebürtigen Vater, genau.
Wie kommt der jetzt plötzlich wieder auf den Plan?
Naja, die haben sich halt entzweit, die haben nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Er ist von den Apachen groß geworden, der hatte mit dem Vater nichts mehr im Hut.
Aha.
Und als der Vater stirbt, überlässt er aber die Farm und alles, was er noch an Hab und Gut hat, seinem einzigen leiblichen Sohn.
Okay.
Ja.
Und wie erfährt er das?
Das erfährt er durch seinen Kumpel Mendes. Mendes ist nämlich ein Mexikaner, der wird gespielt von Martin Balsam. Martin Balsam hast du auf jeden Fall mal gesehen, das ist ein ganz bekanntes Gesicht. Der spielt bei Die Unbestechlichen mit oder bei Psycho hat er eine Rolle gespielt, bei Die Zwölf Geschworenen ist er dabei. Also, der hat wirklich einen großen Film mitgespielt. Und der spielt einen Mexikaner, der auch mit ihm befreundet ist, aber der auch immer noch in der Stadt wohnt und zu allen Stadtbewohnern auch Kontakt hat. Und der sagt ihm, pass auf, schneid dir die Haare, lass mal jetzt hier dieses Indianer-Ding sein, so wie es zu ihm sagt, und schneid dir die Haare, dass man dich wieder hier vorzeigen kann, bürgerlich, weil ich meine, die Ureinwohner wurden ja immer noch als Menschen zweiter Klasse damit zu behandeln. Deswegen wollte man mit dem nicht irgendwie an diesen Tisch sitzen, während er um diese Farm verhandelt und dann geh und übernimm diese Erbschaft von diesem Grundstück.
Mhm.
Das macht er dann auch. Schneidet sich die Haare, sieht dann wieder ganz normal aus, ist dann auch nicht mehr so dunkel, wie er vorher war, komischerweise. Setzt sich dann Cowboyhut auf und sieht dann aus wie der Pony, wie man sich vorstellt.
Okay.
Und dann geht er zurück in diese Stadt. Und das Erste, was er macht bei diesem Grundstück, da ist zum Beispiel auch eine Frau unterwegs, die auf dieses Grundstück immer aufgepasst hat, die so ein bisschen die Aufsicht da hatte, die dafür gesorgt hat, dass die Tiere versorgt werden und so weiter und so fort. Das Erste, was er macht, ist, ihr zu sagen, also erstmal fragt er sie, haben wir irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen, was sie angeht? Also tauchen sie irgendwo schriftlich auf, dass man sie irgendwie bezahlen muss für diese Farm oder für die Arbeit an dieser Farm? Sie sagt, nein, ich tauche nirgends auf, das war alles so. Das war alles ein Arrangement, was ich mit ihrem Vater zu tun hatte.
Mhm.
Und er sagt dann, okay, alles klar, weil ich werde die Farm verkaufen. Ich habe ja kein Interesse, die Farm weiterzuführen, also sie sind somit von ihrer Pflicht befreit. Und er veräußert das Grundstück, weil er will nämlich im Tausch für dieses Grundstück eine Pferdeherde entgegennehmen.
Mhm.
Und diese Pferdeherde empfängt er in einer anderen Stadt und die haben mit ihm den Deal gemacht, pass auf, wir kriegen dein Grundstück und du kannst ansonsten die Pferdeherde von uns abholen.
Okay.
Und dann geht eine Kutschfahrt los, die organisiert wird, wo nämlich verschiedene Leute versuchen, in dieser Kutsche Platz zu nehmen. Unter anderem ist er nämlich dabei, der diese Pferdeherde entgegennehmen will. Unter anderem ist die Frau auch mit drin, die vorher auf die Farm aufgepasst hat. Mhm. Und da sind dann noch so ein paar andere Gesellen. Da ist zum Beispiel ein Arzt mit drin, der wird gespielt von Frederick March. Der hat immerhin 2 von 5 Oscar-Nominierungen schon kassiert. Für The Best Years of Our Lives hat er zum Beispiel einen Oscar gekriegt. Also den kennt man auch. Mhm. Der spielt so einen etwas älteren, eher adligen Arzt aus Gutenhaus. Dem gefällt natürlich nicht, dass er das Ombre von Apachen großgezogen worden ist und dass der jetzt in der gleichen Kutsche wie ihn sitzt. Und der sorgt dafür, dass er gefälligst dann draußen sitzen soll, neben dem Fahrer so, weil er nicht mit ihm in einem Raum sitzen will.
Oh Mann.
Genau. Und seine Frau ist genauso Etipetete und ist eine Person, die auch noch nie irgendwie eine Leiche gesehen hat. Und als Paul Newman dann in seiner Rolle dann anfängt, ihr zu erzählen, ob sie denn schon mal einen Hund gegessen hat, sie sagt, warum sollte ich denn einen Hund essen und so, wir sind aus gutem Haus und sowas würde ich nie machen. Und er dann sagt, okay, dann waren sie aber noch nie hungrig, als sie meinte, so, sowas würde ich nie machen. Also sind so geile Momente und du hast so ein bisschen wie bei Hateful Eight, hast du diese Szene in dieser Postkutsche, wo du diese verschiedenen Charaktere hast, die du so gegenüber sitzt,
ja,
und wo du eine gewisse Anspannung hast, wo du siehst, okay, keiner ist sich so richtig grün. Dazu kommt, dass nämlich noch ein Herr dazugekommen ist, der sich dieses Ticket, der kam nämlich viel zu spät rein. Da waren alle Tickets schon weg, die Kutsche war voll.
Alter, wie viele Leute haben denn in dieser Kutsche Platz?
Ja, das sind, glaube ich, 7 oder so.
Wow.
Ja. Mhm. Und einer kommt halt rein und die Kutsche ist voll. Und der geht halt erstmal zu Paul Newman und sagt so, ist es so cool für dich, dass du vielleicht die nächste Kutsche nimmst und mir dein Ticket übernimmst? Und Paul Newman sagt, nee, ist nicht cool für mich, ich werde diese Kutsche nehmen. Und dann hat er gesagt, okay, vielleicht ist mit Paul Newman nicht so richtig Kirschen essen und geht dann zu dem nächsten Typen, der da sitzt, das ist so ein Soldat, der aber eher so ruhiger ist und so freundlicher und so. Und den bedroht er dann so krass, dass er ihm letztendlich wirklich das Ticket übergibt. Und dass er sagt, okay, alles klar, nimm mein Ticket, ich habe keinen Bock auf Stress. Mhm. Also insofern wissen wir, dass der Typ, der das Ticket von ihm gekriegt hat, auch einer ist, mit dem nicht so gut Kirschen essen ist. Also ist eher so ein bedrohlicher Typ, der redet auch so über Sachen, über die man vor einer Dame vielleicht, die man vor einer Dame, so vor einer feinen Dame in so einer Kutsche vielleicht auch nicht erwähnen sollte. Die sind dann auch recht recht empört über das, was er so von sich lässt. So.
So, so.
Und das ist so ein Hallodri. Und der fühlt nichts Gutes im Schilde. Weil soweit erzähle ich noch. Nee, soweit erzähle ich nicht mehr. Der hat auf jeden Fall finstere Pläne.
Okay.
Das ist nicht einfach nur ein Typ, der da mitfährt, sondern der und seine Bande haben auch ganz andere Pläne, was diese Kutsche angeht.
Und zu welchem Zeitpunkt im Film ungefähr startet diese Reise mit der Postkutsche?
Vielleicht nach 20 Minuten.
Ach, so schnell geht das?
Ja, nach 20, 30 Minuten. Das ist jetzt alles das Vorgeplänkel, was ich erzählt habe mit dieser Farm, dass er da hinkommt und dass er erstmal die Farm auflöst, dass er gesagt hat, wird verkauft. Da, wo wir ihn sehen, dass er noch mit den Apachen so gerade mitjagt und so, das sind vielleicht 10 Minuten im Film.
Ah, okay.
Und danach ist er schon in einem Cowboy-Outfit unterwegs. Und das ist ein geiler Film. Also es gibt dann so, während dieser Kutschfahrt gibt es natürlich diese Intrigen und Gefahren, die dann dazukommen auf dem Weg in diese andere Stadt. Und ist ein guter Film, ist wirklich ein toller Western. Passenderweise wurde die Rolle nämlich Steve McQueen vorher angeboten. Der spielte aber schon ein Halbblut in Nevada Smith. Und deswegen hat er gesagt, die Rolle war ihm zu ähnlich. Und hat aber im Nachhinein gesagt, dass das eine von Humans besten Rollen ist, die er jemals gesehen hat. Insofern haben die richtige Wahl getroffen. Also er war da auf jeden Fall sehr begeistert von seiner Rolle. Und das ist der Lieblingsfilm von Sean Connery.
Na dann.
Wo wir bei dem anderen King of Scotland sind.
Ja. Dem wahren King of
dem Scotland. Dem wahren King of Scotland. Ombre ist sein Lieblingsfilm aller Zeiten, ja.
Aha.
Und Martin Balsam, der besagt Mendes gespielt hat, der war während des Drehs zu Ombre, war er für einen anderen Film Oscar nominiert. 1000 Clowns heißt er. Als bester Nebendarsteller. Und der hat aber keine Genehmigung gekriegt, sich von dem Set von Ombre zu entfernen, um bei der Oscar-Verleihung mitzumachen.
Okay.
Was hat er gemacht? Er schließt sich davon. Ohne Genehmigung, bei der Oscar-Verleihung da letztendlich spaliert zu stehen und da irgendwie das mitzumachen.
Weil es ja auch niemand mitkriegt, wenn man kurz bei den Oscars in Erscheinung tritt.
Nee.
Hat offenbar nicht gewonnen.
Er dachte, merkt keiner, hat nicht gewonnen, der Weg war umsonst. Wahrscheinlich hat er Schimpfe gekriegt von Martin Ritt, aber erst dann ohne Genehmigung hat er sich zu den Oscars geschlichen, der Lump.
Okay.
So viel noch zu den Anekdoten. Und Ombre kann ich empfehlen. Ist für Western-Fans auf jeden Fall ein gutes Ding.
Und das fällt alles nicht groß ins Gewicht, wenn man da jetzt mit dem heutigen Blickwinkel drauf guckt, was jetzt mal so die Besetzung von Paul Newman angeht in dem Szenario. Wobei, also wenn die eben wirklich erzählen, dass es so wie bei Helena Zengel ist, dann ist es ja kein Problem.
Also natürlich ist das man würde heute wahrscheinlich nicht mehr Paul Newman mit seinen blauen Augen und seinen blonden Haaren in dieser Rolle besetzen.
Mhm.
Und wie er dann zum amerikanischen Ureinwohner dann noch geschminkt worden ist, ist natürlich auch sehr fragwürdig. Wir haben auf der anderen Seite auch Martin Balsam, der ein amerikanischer Darsteller ist, er spielt einen Mexikaner.
Ja.
Und das ist halt das Ding damals. Du hast ja im Zeichen des Bösen, habe ich ja hier drüber geredet, war das Charlton Heston oder Burt Lancaster? Also einer von den beiden spielt ja auch einen Mexikaner, der dann so mit so einem Schnäuzer und so braun geschminkt hat, einen Mexikaner spielt. Ja. Das ist halt fragwürdig so. Das würde so heute nicht mehr so drehen, aber.
Nee, ja. Die Frage ist eben, fällt das bei dir gar nicht ins Gewicht, was so die Punkte angeht?
Nee. Also der politische Aspekt fällt hier nicht ins Gewicht. Ich hatte trotzdem Spaß an dem Film. Ich bewerte hier tatsächlich nur den Film als Zeichen seiner Zeit. Also dieser Film würde im Jahre 2021 nicht so inszeniert werden und nicht mit den Schauspielern besetzt worden sein, aber im Jahre 1967 ist das ein guter Western.
Okay.
Geht 111 Minuten und ich war ja durchaus unterhalten.
Das klingt sogar noch ein bisschen besser als durchaus unterhalten.
Ja, jetzt legt doch nicht alles auf die Goldwaage hier, was ich sage.
Hey, ich muss ja nehmen, was ich kriege hier.
Ach so.
Soll ich mal Nein, aber Punkt das kommen? Klingt schon so, als hättest du den echt gut gefunden.
Ja, ist ein guter Western, definitiv. Nicht top-notch, aber ist ein guter, sehenswerter Western.
Okay. Von
67. Das ist jetzt auch nicht so, diese Kurzschwarte und so, das ist auch so ein bisschen Charakterstudio, so diese Dialoge zwischen denen.
Mhm.
Das ist jetzt auch nicht Ballerei am laufenden Band. Das,
Nö,
das, das
muss ist ja nicht
der,
sein.
Nee, ist es nicht. Aber es ist nicht der actionreichste Western, wo du sagst, das ist jetzt komplett kurzweilig oder so, sondern jemand, der natürlich Wert auf Action legt in Western, der könnte sich hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langweilen.
Mhm.
Weil hier passiert nicht allzu oft was, aber es ist trotzdem cool.
Okay.
Und Paul Newman ist halt geil, weil er immer so kurz angebunden ist, aber immer recht schroff und natürlich immer diese schlagfertigen Sätze.
Mhm.
Weißt du, sie hier, die zum Beispiel, die auf sein Haus aufgepasst hat, als sie mal Pause machen bei dieser Kutschfahrt, sind die in einer Scheune.
Warum fährt die eigentlich mit?
Ja, weil die irgendwie in einer anderen Stadt wieder irgendwie einen neuen Job anfangen will oder so.
Ach so,
deswegen fährt die da mit. Und dann geht sie in so eine Scheune, um sich umzuziehen. Weil dieser Unterrock total heiß ist und weil sie in dieser hitzigen Kutsche sitzt und ist dann dabei, so den Unterrock auszuziehen. Und Paul Newman steht aber in der Ecke in dieser Scheune und chillt da und sagt dann so, ja, bevor sie weitermachen, sollten sie vielleicht wissen, dass hier noch eine Person in der Scheune sitzt.
Wie aufmerksam.
Und dann sagt sie aber so, also ein höflicher Mann hätte sich erstmal geräuspert, bevor er hier mit so einem Satz um die Ecke kommt. Aber ich muss mich ja nicht schämen, weil ich bin zwar nicht die Jüngste, aber meine Beine können sich immer noch sehen lassen. Und dann kommt halt Paul Newman mit so einem Spruch wie, es sind nicht die schlechtesten, die ich hier gesehen habe, aber es sind definitiv auch nicht die besten. Weißt du, so lässt er es halt immer davon. Das heißt, er bindet ihr dann schon auf die Nase, dass sie nicht mehr die jüngste und frischeste ist und so, dass sie so irgendwo im Mittelfeld ist und so. Und das ist schon ganz cool, wie er dann immer so lässig so aus dem Hintergrund irgendwie so einen Spruch bringt. Er lässt sich halt durch nichts aus der Ruhe bringen, egal was da passiert.
Im Mittelfeld.
Ja, gutes Mittelfeld.
Eine solide 5.
Eine solide 5 von 10, genau. Ja, ist schon ganz geil. Ich habe schon schlechter gesehen. Ich habe aber auch schon bessere gesehen, sagt er. Schon ganz lässig. Ja, kommen wir zu den Punkten.
Mhm.
IMDb 7,4. Ein recht guter Metascore von 80. Für Hombre Rotten Tomatoes 8,1 von 10. Und 3,9 von 5 von Audience. Letterboxd bei einer 3,6. Man nannte ihn Hombre.
Das ist alles nicht schlecht.
Nö.
Also, du bist ja Fan, Western-Fan, deswegen würde ich hier tendenziell schon mal irgendwie einen halben Punkt drauf legen. Ich glaube, du bist bei 8.
Einen halben Punkt zu viel.
Ja?
Eine 7,5 ist es geworden.
Okay.
Ja.
Na gut.
7,5 für Hombre, man nannte ihn Hombre aus dem Jahre 1967. Fertig.
Man nannte ihn Hombre. Das ist ja auch so der indianischste aller Namen.
Ja, sehr indianisch.
Wie ist denn das Adjektiv, wenn man jetzt indigene Völker sagen soll? Ey, hier, keine Tiere töten, Alter.
Nicht mal Fruchtfliegen?
Nein.
Das sind doch keine Tiere, Alter. Die haben nicht mal ein Hirn.
Ja.
Leute ganz ohne, bestimmt. Lebewesen ohne Hirn, geht klar.
Das ist, wie du immer dein Reglement anpasst, je nach Tagesform, ist es herrlich.
Der Zen-Master. Ich habe schon Fruchtfliegen getötet in meinem Leben, einige.
Du Assi.
Ich habe hier schon einige Tränen auf jeden Fall als fiktives Tattoo im Gesicht, was Fruchtfliegen angeht. Die ist entsetzt.
Oh, je.
Mit was für einem blutrünstigen Menschen er hier diesen Podcast macht.
Ah, das ist echt schlimm. Okay.
Warte mal. Eine Sache noch an dieser Stelle. Vergiss nicht, dass einer der sanftmütigsten Personen der Filmgeschichte, Miyagi, eine Fliege getötet hat.
Mhm.
Also.
See, it's funny, but it also makes you think.
Ja, ist legitim.
Ja. Und so, das jetzt alles nur für diesen Baller-Move mit den Stäbchen.
Alles nur für den Baller-Move mit den Stäbchen, richtig.
Ja. Wobei, hat er die wirklich getötet? Der hat die ja nur festgehalten.
Du meinst ernsthaft, dass er die mit den Stäbchen so festgehalten hat, dass er sie wieder befreit hat, oder was?
Nein, dass er sie danach hat fliegen lassen.
Nee.
Nee, der hat die zerdrückt und verspeist.
Also wenn du eine Fliege zwischen zwei Stäbchen zerquetscht.
Der zerquetscht die ja nicht, der hält die doch erstmal nur fest.
Das geht nicht. Das ist ja komplett unrealistisch.
Ach so, da hört's dann auf.
Da hört's dann wirklich auf.
Die Fliege fangen mit den Stäbchen, easy. Aber wenn die dann noch so gehalten werden soll, dass sie noch lebt, da hört's dann auf.
Die ist tot, die Fliege, die ist tot.
Nee, ich glaube da
an das. Stell mir gerade Monty Python vor, wie sie die Fliege so an den Beinen festhält und dann so auf den Tisch klopft. Die ist tot, die ist mausetot. Wie mit dem Papagei.
Ja. Okay. So, jetzt komme ich tatsächlich mit einem Film, den ich noch auf dem Filmfest München gesehen habe. Mhm. Der wird, glaube ich, in vielen Kreisen heiß erwartet. Das ist nämlich der neue Film von Anders Thomas Jensen. Riders of Justice.
Nice.
Ah shit, jetzt habe ich mir den deutschen Titel nicht rausgeschrieben. Der hatte irgendwie so einen völlig bekloppten Zusatz irgendwie wieder.
Rausch.
Nee,
natürlich nicht, ist der andere.
Das heißt nämlich, also nicht wörtlich übersetzt, Riders of Justice. Geil, warum steht jetzt hier nur der englische Titel? Weißt du das nicht, wie der deutsche Titel ist?
Nee, kann ich nicht sagen bei dem.
Okay. Helden der Wahrscheinlichkeit.
So heißt der.
Ja.
Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen, habe ich noch nie gehört.
Ja, habe ich eben auch jetzt bei der Recherche das erstmal festgestellt. Den dänischen Titel, den schenken wir uns mal. Mhm. Aber es ist eben von einem Film, der neue Film von dem Mann, von dem wir hier schon Blinkende Lichter gebracht haben. Oder jeder kennt wahrscheinlich Adams Äpfel oder dänische Delikatessen, der hat auf jeden Fall schon eine Menge guter Filme gemacht.
Na logo.
Geschrieben hat er das auch selbst, basierend aber auf einer Idee von Nikolai Arcel, der wiederum für Verblendung schon geschrieben hat. Oder auch Der dunkle Turm, der jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig beliebt ist bei den meisten.
Aber zumindest nicht, nee.
Auf jeden Fall auch ein renommierter Autor. Mhm. So, und die beiden haben das Drehbuch geschrieben zu Riders of Justice. Eine Komödie, wohlgemerkt. Weil ich kann mich erinnern, als wir mal den Trailer irgendwo gesehen haben.
Mutete nicht so nach einer Komödie an, sah schon recht düster aus.
Sah nicht so primär lustig aus, ne? Nee. Aber es ist tatsächlich eine Action-Komödie. Mhm. Drama steht schon auch noch mit im Genre, aber überall, so wie der angepriesen wird, wird das also als die neue Komödie von Anders Thomas Jensen gehandelt. Mhm. Und wenn man den Film dann gesehen hat, dann kommt das schon auch durch. Also ich weiß jetzt nicht, ob es das Genre ist, was überwiegt, aber er hat definitiv eine sehr leichte Tonalität und ist wirklich nicht so düster, wie der Look jetzt erstmal vermuten lässt. Mhm. Es geht um Markus, gespielt von Mads Mikkelsen. Und Markus ist Soldat. Wir sehen am Anfang, ähnlich wie bei A War, er ist irgendwo im Einsatz im Ausland, telefoniert mit seiner Frau in Dänemark. Da gibt's noch eine Teenage-Tochter, Mathilda. Und es geht drum, dass er noch ein bisschen länger bleiben muss. Verabreden sie ihm am Telefon. Und dann hat seine Frau einen tödlichen Zugunfall. Sie verunglückt im Zug. Und es gibt da Überwachungsvideos von dem Zug. Kurz bevor er gecrashed ist, beziehungsweise da ist eben eine Bombe hochgegangen. Mhm. Und es wird aber alles als Unfall gehandelt. Beziehungsweise das mit der Bombe ist dann eben auch erst im späteren Verlauf. Gibt es da so Vermutungen und so. Es ist erstmal nicht so wahnsinnig klar, was passiert ist. Es gibt jedenfalls Überwachungsvideos davon. Und es wird aber als Unfall behandelt. Markus kommt natürlich zurück nach Dänemark. Und es gibt das Begräbnis der Mutter. Und Mathilde ist natürlich entsprechend schlecht drauf. Es kommt aber auch relativ schnell raus, dass ihr Verhältnis zu Markus dadurch eben auch stark gelitten hat, weil sie da auch so ein bisschen Zusammenhänge sieht. Sie sagt halt, wenn du da gewesen wärst, so, dann hätte mich meine Mutter nicht fahren müssen, so, dann wäre das Timing alles ein anderes gewesen und hätte ich ein Fahrrad, wäre das überhaupt nicht passiert, oder hätte ich einen Roller, wäre das überhaupt nicht passiert und all das. Also, es gibt da eben so ein bisschen eine Kausalitätskette, die erzählt wird. Unterm Strich ist aber die Situation erstmal die, dass er jetzt eben mit seiner Teenage-Tochter trauert und er natürlich auch nicht besonders gut damit umgeht, dann gerne mal einen trinkt und gar nicht den Dialog zur Tochter findet.
Ja, aber trinken hat er Erfahrung, he? Seit dem letzten Film.
Ja.
Jetzt, das ist zum Beispiel eine Rolle, die nicht besser geworden ist im Lauf. Also am Ende. Der hat ja trotzdem noch gesoffen. Aber gut, Spoiler Alert.
Ja, das stimmt wohl. So, jetzt wird eine andere Figur etabliert. Namens Leonard.
Mhm.
Und der ist erstmal nicht bekannt mit Markus. Wir sehen ihn bei seinem Job. Der hat eine Menge mit Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu tun und er stellt eben Prognosen für Unternehmen. Ist da aber so weit voraus, dass die Unternehmen mit seinem Pitch nichts anfangen können und der wird relativ schnell rausgeschmissen. Und der ist mit im Zug, der diesen Unfall hat. Überlebt das Ding aber und setzt sich dann zu Hause aber hin und fängt an mit seiner Wahrscheinlichkeitsberechnung und Algorithmen irgendwie auszurechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass dieser Unfall überhaupt stattgefunden hat und kommt dann eben relativ schnell drauf. Das kann kein Unfall gewesen sein, das muss jemand manipuliert haben. Weil eben statistisch gesehen ist das so unwahrscheinlich. Und es sprechen eben noch ein paar andere Faktoren dafür, dass da was passiert ist, weil man sieht einen Typ, wie er da reinkommt und relativ schnell wieder rausgeht aus dem Zug. Gibt so ein paar verdächtige Momente und so, ne, rechnet er sich aus, das kann kein Unfall gewesen sein.
Mhm.
Und mit diesen Informationen geht er zu Markus. Der ist erst recht abweisend, weil eben noch entsprechend beschissen drauf und im zweiten Anlauf nimmt er sich der Sache aber an und sie gehen der Sache nach. Und da kommen dann noch ein paar andere Freunde zum Einsatz. Otto und Emmentaler. Der Emmentaler ist ein Highlight.
Der heißt wie ein Käse, ja.
Der heißt wie ein Käse, ja. Mhm. Der war auch schon in Adams Äpfel dabei. Nicolas Bro heißt der Schauspieler.
Oh, ich weiß, wer das ist.
Okay. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, der Dicke.
Nee, aber da war er schon lustig. Also in Adams Äpfel.
Ja.
Spielt immer so, also meistens, wenn er für Andersen dreht, spielt er so ein bisschen so diese Tumpen.
Jensen heißt er.
Genau, Jensen. So diese Tumpenrollen.
Diese was?
Ja, die so ein bisschen tump sind, so ein bisschen dumm, ein bisschen langsam.
Ja. Und hier ist er ein ziemlich neurotischer Typ, überhaupt nicht langsam im Kopf, sondern eher das Gegenteil.
Okay.
Deswegen harmoniert er sehr gut mit Leonard, weil der eben mit seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung ja auch ziemlich mathematisch unterwegs ist und Emmentaler eben so ein Typ ist, der hat jede Verschwörungstheorie auf dem Zettel und ist deswegen technisch extrem fit, hat Mördercomputersysteme zu Hause und so Überwachung und alles, was damit dranhängt, stellt für den überhaupt kein Problem dar. Und ist eben so ein bisschen so ein Verschwörungstheoretiker. Und der hilft dann eben bei der ganzen technischen Komponente, weil der Plan ist jetzt natürlich, nachdem die eben feststellen, okay, offensichtlich hängt da irgendeine Biker-Gang mit drin, die wollten da jemanden umbringen, der mit an Bord war, der aussagen sollte bei einer Gerichtsverhandlung und so ein Kronzeuge war. Der saß neben der Mutter. Und um den ging's eigentlich. Also wollen sie diese Biker-Gang aufsuchen.
Mhm.
Und da spielt dann Roland Möller den Kurt. Das ist so ein bisschen der Anführer von dieser Biker-Gang. Mit dem Herrn hatte ich auch schon mal kurz das Vergnügen. Ist ein geiler Typ. Und der spielt wirklich, der ist Däne, aber spricht auch Deutsch und Englisch und so. Und der ist auch viel international im Einsatz. Hat bei Atomic Blonde auch schon mitgespielt. Über Slöborn habe ich hier mal gesprochen, ne, diese Serie. Und der ist hier eben einer dieser oberen Gang-Typen. Und dann gibt's noch eine Figur, weil den retten die dann von dieser Gang, so ein junger Stricher-Typ namens Bodaschka, der wird gespielt von Gustav Lind. Das war der Gustav in Königin.
Ah, okay.
Ja. Ja, und so hat man dann eben jetzt hier diese Spezialistentruppe von eigentlich den drei, ja, bestenfalls Nerds, aber halt sehr unscheinbaren Typen und dann eben Markus als übelster Brecher-Soldatenfigur, der halt so, ne, jemanden töten ist natürlich kein Problem, weil der war schon oft im Einsatz, ist das sehr routiniert und auch emotionslos natürlich. Mhm. Und Emotionen sind bei den anderen halt ein Riesenthema. Also vor allem in so Stresssituationen. Und dann versucht er die halt so rudimentär auszubilden, weil die sich halt auch weigern, ihn alleine losziehen zu lassen dann gegen diese Gang. Und dann machen sie so Schießübungen im Wald und solche Faxen. Mhm. Und da gibt's auf jeden Fall, also es lebt sehr stark von der Chemie zwischen diesen lustigen Figuren. Weißt du, die Charaktere sind schon so schrill, mhm, dass es da natürlich wirklich viele lustige Momente gibt. Und deswegen überwiegt hier wirklich stark eine leichte Tonalität. Aber eben, es wird stellenweise blutig und es wird dann auch definitiv viel geballert an der einen oder anderen Stelle. Und es macht Spaß.
Es wird geballert, sagst du.
Ja.
Okay.
Das ist echt ein unterhaltsamer Film, Alter. Wirklich, es macht Spaß. Und ist nicht das, was ich erwartet hatte, mhm, so anhand des Trailers.
Wegen diesem Comedy-Anteil.
Ja, weil ich finde, der kommt nicht so stark raus im Trailer.
Nee, definitiv nicht. Ich dachte auch, das wäre so ein düsterer Rachefüller. So.
Danach sieht's aus, ne? Nach so einem Rache-Thriller. Und natürlich geht's um Rache. Mhm. Aber eben durch die Figurenkonstellation hat's wirklich viele lustige Momente. Ja. Ich war hier gut unterhalten. Dann sag ich mal was zu den Zahlen. Also Budget, ne? 5,3 Millionen. Ein Spiel ist jetzt natürlich noch nicht repräsentativ. Das wird dann im Herbst spannend.
Stimmt, den Kinostart haben wir auch rausgefunden, oder?
Ja, 23. September hatte ich gelesen in Deutschland. Mhm.
Kann man ihn auf der großen Leinwand sehen.
Für Helden der Wahrscheinlichkeit.
Aber das ist wieder auch so ein Ding so. Also wenn wir schon nicht mal die Chance haben, die englischen Filme im Original zu gucken, wie groß ist die Chance, dass ein dänischer Film auf jeden Fall im Original mit Untertiteln läuft? Obwohl, eventuell findet man den in so einem kleinen Kino.
Denke ich auch, der dürfte in kleineren Kinos laufen.
Ja. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, auch da würde ich die Synchrofassung nicht gucken. Oder ungern.
Ja, zumal der sich ja hier auch budgetmäßig in einem ähnlichen Rahmen wie jetzt eben Last King of Scotland oder sowas abspielt. Mhm. Mit 5,3 Millionen. Also ist auch bestimmt ein Film. Also klar lohnt der sich auf der großen Leinwand.
Cool.
Riders of Justice. Hat noch kein Rating, geht eine Stunde 56 Minuten und eben Genre Action, Comedy, Drama. 7,6 gibt's auf IMDb. Mhm. Metascore ist bei 81.
Ordentlicher Start.
Ja, kann man eben nachgucken, wie viele Kritiken das sind. Das sind immerhin 21. Mhm. Deswegen sehr, sehr gut. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik ebenfalls 8 und vom Publikum 4,3. Auf Letterboxd ist der bei einer 3,8.
Hört sich nicht übel an.
Das ist übrigens schon jetzt die fünfte durchgehende Zusammenarbeit zwischen Anders Thomas Jensen und Mads Mikkelsen und Nikolai Laikas, der hier den Otto spielt.
Krass. Verschworene Gemeinde. Aber ich habe schon mal festgestellt, dass in Dänemark irgendwie, dass sie bei sämtlichen Filmen, die da irgendwie herkommen, laufen ständig irgendwie die gleichen Leute über die Leinwand.
Ja, das ist wirklich, das sieht nach einem sehr kleinen Kreis aus. Kennst du denn Man and Chicken?
Den habe ich gesehen, ja.
Okay, weil da war ja auch wieder Nicolas Bro dabei.
Ja, genau.
Und der ist ja auch von Jensen.
Ja, das ist ja die Jensen Blu-ray-Box, die ich von ihm habe. Da sind, glaube ich, 4 Filme oder so von ihm drin.
Okay.
Und da siehst du zum Beispiel auch, dass die Besetzung ständig irgendwie Parallelen aufweist, dass der in dem einen Film mitgespielt hat. Und da ist eine Schauspielerin aus Adams Äpfel, die dann wieder in einem anderen Film von ihm mitspielt und so. Und
ja, es fühlt sich wirklich so an, als gäbe es vielleicht 20 Schauspieler in Dänemark. Und genau, die müssen alle rundum besetzt werden.
Da habe ich ja blinkende Lichter drin gefunden, wo ich ja nicht wusste, dass ich den zu Hause in der Sammlung habe. Mhm. Habe erstmal recherchiert, wo man den herkriegt und dann habe ich rausgefunden, okay, Moment mal, der ist ja in der Box drin, die ich habe zu Hause. War ganz praktisch. Aber ich habe noch keinen schlechten, also ich habe noch keinen wirklich schlechten Film mit ihm gesehen, sondern eher so, dass ich sage, okay, der ist besser als der andere. Ich mag halt den Stil und ich mag auch die Schauspieler, deswegen gucke ich mir das auf jeden Fall an.
Und hier ist der Look definitiv recht düster. Mhm. Deswegen, das passt schon zu diesem Rache-Szenario, nur inhaltlich ist es eben an vielen Stellen so lustig.
Ja, ich glaube, es gab einen Moment im Trailer, wo irgendwas hochgeht oder so, wobei es nicht hochgehen sollte, im Wald oder so. Ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Der ist dann schon ein bisschen lustig gewesen. Also das eine Stelle, die war auf jeden Fall sehr lustig, aber der Rest war schon recht düster. Aber klar, wenn man den Regisseur kennt, dann könnte man vermuten, dass es vielleicht nicht ganz so ernst vonstatten geht. Okay, zurück zum Raten, ich sag eine 8.
Eine 8 ist richtig.
Jawohl.
Ich glaube, das war einfach, oder?
Ja, kurz zu einer 7,5 tendiert, aber dann doch für eine 8 entschieden.
Ja, sehr gut.
Alright. Vielleicht an dieser Stelle den Hinweis, dass wir da jetzt zum ersten Mal einen Film rezensiert haben, der im Lostopf drin ist. Also sollten wir den Film irgendwann aus dem Lostopf ziehen, dann ignorieren wir das und ziehen dann neues los. Und unser Kumpel Alexei, der ihn immer beigetragen hat, hat natürlich die Möglichkeit, einen Ersatzfilm stattdessen reinzuwerfen, wenn ihr Bock drauf habt, weil wir den ja jetzt quasi außerhalb der Reihe rezensiert haben.
Ja, ein gratis Los bekommen quasi.
Genau, ein gratis Los noch dazu. Und sein Film wurde rezensiert, also das Win-Win.
Win-Win.
Und das ist eine gute Überleitung.
Und er hat einen geilen Film reingeschmissen, muss man auch noch dazu sagen.
Hat einen geilen Film reingeschmissen, ja. Okay. Alexei hat ja auch neulich hier diesen Will Ferrell-Film reingeschmissen, wo du auch sagst, den kann man auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall, da freust du dich drauf, wenn du den ziehst.
Welcher war das?
Das war doch dieser
Land so, Land of the Lost, ja.
Land of the Lost.
Habe ich schon oft gesehen, gucke ich sehr gerne wieder.
Siehst du? Der tut dir Gefallen da.
Ja.
Ist eine gute Überleitung, weil ich habe jetzt zum ersten Mal einen Losfilm, den ich in den nächsten Monat reingetragen habe. Weil hier haben auch einen Nachzügler, den ich im letzten Monat nicht mehr geschafft habe. Eins ist noch offen.
Ach, endlich.
Und den bringe ich jetzt. Und das ist unser Kumpel Daniel, der uns bei Steady supportet. Daniel fordert mich auch gerne mal mit seinen Filmbeiträgen oder mit seinen Losen, die wir hier rezensieren müssen.
Ja, aber der ist nun wirklich überfällig jetzt, ne?
Der ist, ja, war letzten Monat, wie gesagt. Naja. Das ist jetzt.
Hast dir echt Zeit gelassen damit?
Ja, es war nicht so leicht, den zu kriegen. Aber das war ein bisschen für die Katz, warum ich den versucht habe zu kriegen. Das erkläre ich gleich. Es ist der Film Möbius. Mhm. Die Lust, das Messer. Auf Deutsch. Ein Film aus Südkorea aus dem Jahr 2013. Regie und Drehbuch Kim Ki-duk. Hat eine Fanbase in Korea, hat einige Filme inszeniert, die so Fans von koreanischem Kino definitiv mögen und gerne gucken. Der Herr ist 2020 auch verstorben. Und der hat diesen Film Möbius inszeniert. Und Daniel, habe ich ja schon gesagt, fordert einen auch gerne. Von dem ist zum Beispiel auch Dominion gewesen, dieses Splatter-Festival. Oh, ja. Da allerdings im positiven Sinne, hier bei Möbius, um ein bisschen zu foreshadowing, war es nicht ganz so positiv vom Endergebnis, aber dazu komme ich gleich.
War das denn der letzte Film von dem Regisseur?
Nee, der hat danach noch ein paar Filme gemacht, auf jeden Fall.
Okay.
Der letzte Film ist, glaube ich, aus dem Jahr 2019 von ihm. Also der hat noch ein paar Filme danach inszeniert. Alright. Aber Spring, Summer, Fall, Winter and Spring heißt zum Beispiel ein sehr bekannter Film von ihm.
Mhm.
Den hat er irgendwann Anfang 2000er gedreht. Das ist ein sehr gefeierter Film. Also der hat schon eine gewisse Fanbase an Leuten, die so koreanisches Kino mögen.
Hast du denn schon einen anderen Film von ihm gesehen?
Nichts, nee. Das ist jetzt der allererste.
Okay.
Aus seinem Portfolio. Ist ein 18er Film. Fällt unter Genre Drama und Thriller. Aus dem Jahr 2013 und geht um Folgendes. Es geht um einen Vater, es geht um eine Mutter und es geht um einen Sohn im Teenageralter. Vater geht fremd. Mutter sowie Sohn beobachten ihn beim Fremdgehen, bei seinem Schäferstündchen mit so einem Mäuschen in so einem Auto, wo er sie gerade flach liegt.
Die fahren ihm hinterher oder wie machen die das?
Ja, die folgen ihm und verstecken sich und beobachten halt, Vater geht gerade fremd.
Mhm.
Sohn ist daraufhin horny, holt sich auf seinem Zimmer einen runter, während sich in dem anderen Zimmer ein Drama abspielt, weil Mutti fand es nicht so gut, dieses Fremdgehen.
Komisch.
Schnappt sich ein Messer.
Oh.
Und geht zu Papi ins Schlafzimmer, um ihn zu kastrieren.
Alter.
Beziehungsweise zu bestrafen.
Ja, was? Aber so soll die Bestrafung aussehen, ja?
So soll die Bestrafung aussehen, mit einer Kastration.
Okay.
Papi wird aber wach, kann sich wehren und rettet sein bestes Teil. Mutti ist aber trotzdem noch sauer. Linst in das Zimmer vom Sohn und bekommt halt mit, wie er sich daraufhin einen runterholt und findet es natürlich nicht so geil, dass der Seitensprung von ihrem Mann dazu gesorgt hat, dass ihr Sohn auf einmal seine Sexualität entdeckt.
Wie alt ist der Sohn?
Der ist 16, 17 oder so.
Ja, okay. Da also ist man, glaube ich, schon ganz gut dabei im Onanier-Game, aber ja.
Ja, meistens. Bei mir ging es mit 28 los, wo sich dann immer noch keine Freiwillige irgendwie vorgestellt hat. Habe ich gesagt, okay, muss ich selber machen. Hilft nicht. Spaß, alles Spaß. Jedenfalls sagt sich, okay, wenn ich schon meinen Mann nicht kastrieren kann, dann kastriere ich eben meinen Sohn.
Ah, nee.
Doch, das war das Fazit. Und dann geht sie in das Zimmer von dem Sohn.
Bitch. Oh.
Und schneidet ihm den Piepmatz ab.
Ach komm.
Doch.
Oh nein. Der arme Junge, Alter.
Die Geschichte geht noch weiter.
Oh. Ey, vor allem, also erstmal, weißt du, was das für eine Sauerei gibt, wenn du...
Die Bettwäsche, die schönen Laken, was für eine Sauerei.
Ja,
die
nee,
denkt schon wieder aus der Ordnung.
Aber überleg mal, das ist, wenn er sich gerade einen runterholt, ist da eine Menge Blut im Schwellkörper. Wenn das abgeschnitten wird, hast du eine Fontäne, Alter.
Ach, so rechnest du. Ja, durchaus. Da durfte die falsche Flüssigkeit auf jeden Fall rausspritzen aus gewissen Stellen.
Ist das denn, wenn du sagst, das ist ein 18er-Film, sehen wir das?
Nicht wirklich so in Nahaufnahme. Also wir sehen schon unter der Bettdecke, wir sehen, dass sie da schneidet und so hin und her, aber wir sehen jetzt nicht in Nahaufnahme, wie da der Penis abgeschnitten wird. Also so weit geht's dann doch nicht.
Der liegt auch noch bei der Aktion.
Ja, der liegt da unter der Bettdecke.
Alter, warum tritt der denn nicht sofort ins Gesicht?
Er bekommt es nicht mit. Der ist in seiner Zone.
Oh,
sie kommt halt so reingeschlichen und das ist halt eine Bewegung so. Also der kann darauf nicht reagieren, das geht viel zu schnell.
Oh.
Oh. Hat nicht die Reflexe vom Vater.
Uncool, ja.
So. Jetzt verlässt sie das Haus, flüchtet natürlich. Was macht Vater? Vater schneidet sich aus Solidarität, also beziehungsweise holt er sich eine Knarre, hält sie sich zwischen die Beine und will sich aus Solidarität, weil er zu verantworten hat, dass sein Sohn jetzt ohne Penis rumläuft, will er sich zwischen die Beine schießen.
Alter, sind die alle matt? Was ist denn da los? Wie leichtfertig gehen die denn mit ihren Geschlechtsteilen um?
Ja, Penis ist hier auf jeden Fall sehr inflationär. Sehr inflationär werden hier die Penisse abgehackt.
Und noch einer, zack. Hat noch jemand Bock?
Er überlegt sich das aber anders, weil ihm das eine zu krasse Sauerei ist und lässt sich das ganz sauber, nämlich operativ entfernen.
Oh mein Gott.
Also er legt sich unter das Messer und lässt sich auch den Schwanz weg operieren.
Ja, zum Thema Suspension of Disbelief, ne?
Ja, es geht auch noch weiter. Der Film wird auch komplett unglaubwürdig, aber ich will hier nur so weit erzählen.
Ich finde, das ist schon hart unglaubwürdig.
Also es geht ab diesem Zeitpunkt dann um das Thema, wie hat man Sex ohne einen Penis? Um Transplantation.
Um was?
Um Transplantation von einem Penis zum anderen. Wie
Transplantation,
man sich,
ja. Transplantation ist ein zu wenig.
Ach so, Transplantation. Alter, ist das ein schwieriges Wort. Transplantation.
Ja. Transplantation.
Transplantation.
Genau.
Ja, es geht um Transplantationen.
Nein, da war wieder ein N zu viel. Egal.
Transplantationen.
Genau.
Also um Penis. Tauschereien.
Tauschereien?
Von einer Person zur anderen.
Oh Gott.
Und es geht natürlich auch um Mobbing, weil die Jugendlichen dann mitbekommen, wenn er im Pissoir steht und sich dann auf die Schuhe pinkelt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann, als sie sehen, dass der nichts zwischen seinen Beinen hat, wird er natürlich auch gemobbt und terrorisiert von irgendwelchen anderen Jugendlichen.
Ja, vor allem, dann musst du mit der Erklärung ankommen.
Ja, der
wie ist denn das passiert? Ja, du, meine Mutter hat mir den abgehackt, weil ich mir einen runtergeholt habe.
Ja, genau.
Oh.
Ja, und sonstiger Blödsinn. Das, darum geht's halt im Laufe des Films. Und jetzt kommt das Besondere daran. Der filmische Kunstgriff vom Regisseur Kim Ki-duk. Es gibt keine einzigen Dialoge in dem Film oder gesprochene Worte.
Was?
Es wird nicht gesprochen.
Okay.
Dieser komplette Film findet komplett ohne Dialoge statt.
The fuck?
Warum? Who knows? Keine Ahnung. Habe ich auch nicht rausfinden können. Und das ist eben die Verarschung an der Sache. Weil ich hätte diesen Film längst streamen können, aber den gab's nur auf Deutsch.
Haha.
Also ja. Habe ich versucht, natürlich wie ein Kloppy die Blu-ray zu besorgen, weil da stand nämlich Original, OV.
Ja,
und ich wollte ihn natürlich in OV sehen, wie ich jeden Film in OV sehen will. Deswegen hat sich das so wochenlang hingezogen, im neuen Monat.
Mhm.
Jetzt habe ich die Blu-ray vom Videobuster irgendwie organisiert gekriegt nach mehreren Wochen und sehe, Alter, hier gibt's gar keine Dialoge. Das ist völlig scheißegal, ob ich den auf Deutsch oder auf Asiatisch oder auf Koreanisch gucke oder auf Schwedisch, weil es ja, wird kein super. Wort gesprochen. Das habe ich natürlich vorher nicht gewusst, aber den Krampf hätte ich mir sparen können.
Ja, wäre ein wertvoller Hinweis gewesen.
Wäre ein wertvoller Hinweis gewesen, wusste ich nicht, warum das Ganze so gedreht worden ist. Keine Ahnung. Also, der Film ist scheiße. Um es kurz zu sagen.
Der nächste.
Der hat überhaupt nicht connected mit mir. Die Werbung zu den Filmen auf Postern und und in Trailern und so weiter, da wird der verkauft als Tragödie in bester Hamlet-Manier.
Mhm.
Also,
aber kann man da als
sorry.
Mann nicht zumindest Empathie aufbringen für so eine Verstümmelung, dass man da irgendwie mitleidet?
Ja, kann man. Aber ändert nichts daran, dass du die ganze Zeit denkst, so, Alter, was für ein Scheiß. Natürlich hast du ein bisschen Empathie und zuckst da ein bisschen zusammen, wenn da einem der Penis abgeschnitten wird. Da kannst du schon ein bisschen mitfühlen.
Ja.
Aber es ist trotzdem, und das wird total unglaubwürdig, weil ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Eigentlich ist es kein Spoiler. Ich sag's mal, irgendwann kommt die Mutter halt wieder ins Game und lebt dann wieder da. Mhm. Wo ich dann sage, wie soll ich denn jetzt glauben, dass die Mutter, die diese Familie verstümmelt hat, dass die jetzt wieder ganz normal in dieser Wohnung da auf einmal wohnt?
Mhm.
Das ist auch so ein Moment, wo ich dann denke, jetzt wird's auch noch komplett unglaubwürdig, so, weißt du, bis zu diesem, also, sorry, ich habe hier null connected bei diesem Film und fand ihn, war nicht meins. Überhaupt nicht.
Okay, aber also lange nicht so überflüssig wie der andere Film.
Naja, der andere ist halt moralisch fragwürdig. Das ist halt noch eine andere Nummer. Der hier ist halt scheiße und keine Empfehlung. Also ist halt, ich würde mir Möbius klemmen, definitiv. Von mir ist das keine Empfehlung. Mit mir hat er null connected. Ich meine, Daniel konnte mit dem Film definitiv was anfangen, sonst würde er mir den nicht vorschlagen. Aber mir fehlt hier komplett die Connection. Ich konnte mit dem Film null anfangen. Ich fand das lame. Ich fand diesen Kniff, dass nichts gesagt wird, dass es keine Dialoge gibt. Fand ich voll für die Katz, hab auch nicht verstanden, warum. Dadurch wurde es auch immer wieder vor die Nase gestoßen, dass es sich um einen Film handelt, um ein filmisches, einen filmischen Kniff, wo ich dann noch mehr denke, okay, kein guter. Ist nicht geil.
Oh, Alter, jetzt haben wir schon wieder so ein Ding, ey.
Haben wir schon wieder so ein Ding, ja. Sorry.
Aber ja, aber also gibt's hier irgendwas, weil das Ding ist, wenn du einräumen kannst, dass andere damit was anfangen können, dann kann der ja eigentlich schon mal nicht bei null sein, oder? Also sehe ich das falsch?
Naja, also ich sehe es ja natürlich aus meiner Perspektive. Das
ja.
heißt, du siehst ja natürlich die Punkte, die ich diesem Film geben würde, nachdem ich den Film gesehen habe und denke so, Alter, okay, der Film ist hier und da. Bei den und den Punkten.
Ja.
Weil ich jetzt sage, dass vielleicht der eine oder andere diesem Film was abgewinnen kann, das hat keinen Einfluss auf meine Punkte.
Okay.
So viel kann ich dir verraten. Aber ich bin dann doch überrascht, wenn ich sehe, wo der Film bei mir hat, landet punktemäßig und guck mir dann die anderen Punkte an, die so von IMDb und so gegeben werden. Dann denke ich mir schon so, okay, was ist mir jetzt,
ja, weil das,
was ist an mir vorbeigegangen?
Weil das klingt schon auch wieder nach einer harten Zeitverschwendung, wenn man dir so zuhört.
Ist es. Für mich ist es eine totale Zeitverschwendung. Ich würde mir den Film im Leben nicht nochmal angucken. Also hier habe ich auf jeden Fall null mit anfangen können. Wirklich null.
Oh, wow. Okay, hat der zumindest optisch was zu bieten oder irgendwie so? Ist dann die Musik zumindest gut, wenn es keine Dialoge gibt?
Naja, schauspielerisch und vom Score jetzt habe ich jetzt nichts auszusetzen. Nee. In der Hinsicht habe ich jetzt nichts auszusetzen. Das ist einfach nur überflüssig. Das ist einfach nur ein Scheißfilm.
Okay.
Also natürlich will der schockieren, natürlich will der dich fordern, natürlich will der teilweise, dass du zusammenzuckst und dass du es abartig und eklig findest, was hier vonstatten geht. Aber das macht er auch, der schockiert ja auch und der lässt sich ja zusammenzucken. Aber das macht ihn noch nicht zum guten Film. Trotzdem denkst du die ganze Zeit, okay, das macht den Film aber noch nicht gut.
Nee.
Weißt du?
Ja. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wo du da gelandet bist. Das sehen wir dann.
Ja.
Super schwierig.
Kann ich mir vorstellen, aber das ist, was soll ich dir sagen? Also, für mich ist das ein komplett überflüssiger Film.
Okay.
89 Minuten, trotz der knappen Laufzeit. Ich komme mal zu den Punkten. Möbius kriegt von IMDb eine 6,4.
Mhm.
Hat einen Metascore von 66.
66?
66, ja. Rotten Tomatoes bei einer 6,1. 3,2 von Audience und Letterboxd ebenso. 3,2.
Okay, also...
Eine Tragödie in bester Hamlet-Manier, mein Freund.
Hast du dir da mal durchgelesen, was andere Leute so feiern? Weil das ist ja, sind ja schon tendenziell eher gute Werte als schlechte.
Das habe ich mir nicht durchgelesen bei Möbius, ne. Da habe ich mir keine Kritiken durchgelesen. Aber das ist ähnlich wie vorhin bei Unverblümt. Da kann ich nicht relate mit diesen Punkten. Sorry, da bin ich ganz woanders. Da ist Mainstream-Guest nicht bei IMDb.
Nee, das klingt mal wirklich so komplett konträr dazu.
Ja, also ich glaube schon, dass Daniel den mag, aber mein Cup of Tea war das absolut nicht. Sorry.
Okay, Alter, wo bist du jetzt hier gelandet? Weil du hast wirklich nichts Positives über den Film gesagt.
Nee, ich bin da also völlig...
Die Schockmomente, die du genannt hast, die haben ja offenbar auch nichts dazu beigetragen, dass du das in irgendeiner Form besser fandest.
Nee, besser wurde es dadurch nicht. Und ich mag ja Filme, die mich fordern. Ich mag ja Filme, die gewalttätig und blutig sind. Da habe ich ja nichts dagegen, also...
Ach, wird das dann noch blutiger oder was als diese eine Verstümmelungsaktion?
Ja, da sind, naja gut, das sind schon die blutigen Momente, aber es gibt auch noch ein, zwei andere Momente, die hart sind. Also es gibt auch eine Vergewaltigung.
Mhm.
Und der ist schon nicht zimperlich, der Film.
Aber das hat alles nichts zum Positiven beigetragen.
Nee. Hat den Film nicht verbessert.
Ja gut, ich sag, du bist ja schon wieder bei null Punkten.
Einen hat er gekriegt.
Einen hat er noch bekommen, ja?
Ja.
Okay.
Ein Punkt für Möbius.
Okay.
Das ist sehr spannend. Jetzt stehen wir gleich, oder was, nach meiner Rechnung?
Genau.
Krass. Ja. Der Letzte entscheidet.
Tja, das bist dann wohl du.
Oder du. Du bist ja derjenige, der erklärt.
Okay.
Erklärgründlich.
Ja, ich habe mal wieder Poster-Content. Ist eine Weile her, dass ich was davon geguckt habe. Und in letzter Zeit, ich glaube dadurch, dass wir die Auftragsfilme, die wir so hatten in letzter Zeit, alle dann irgendwie aus den 80ern oder davor waren.
Was soll das? Warum ist Phantom Kommando nicht auf dem Poster, ja?
Nee, deswegen wieder Brief schreiben. Ich merke nur, dass ich mir dadurch, oder ich weiß nicht, ob es dadurch ist, aber vielleicht auch durch die Festivalbesuche und so, ich habe mir in letzter Zeit halt wirklich viele Filme, die sehr aktuell sind, angeguckt.
Mhm.
Und dann wollte ich eben mal wieder einen zwischenstreuen, der auf dem Poster drauf ist. Und da sind ja noch ein paar ältere dabei.
Bin gespannt.
Und jetzt ist es das Regiedebüt von John Huston.
Oh,
wüsstest du auf Anhieb, welcher Film das ist?
Die Spur des Falken.
Nee, der heißt The Maltese Falcon.
Ach ja, genau, den meinte ich. Aber heißt er nicht auf Deutsch Die Spur des Falken?
Ich glaube, der heißt auf Deutsch Die Spur des Falken, ja.
Ja, den meinte ich. Das ist der.
Ja.
100 Punkte.
1941.
Kann ich mich jetzt mit 0 eintragen, weil ich das jetzt richtig geraten habe?
Nee, das übertreibt man nicht, Alter.
Hä? Bonusfrage.
Mhm.
Ich habe zudem vorhin geantwortet, wie der Rollenname von Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzt.
Ja, ja, also, alles gut.
Für den Unentschieden reicht.
Du hast also deine Bewerbung für sämtliche Quizshows dahingehend, die laufen.
Hallo, Ginter. Hier, Ginter.
Ja.
Bewerbung.
Wenn der mal nur einen Filmquiz macht, dann bin ich dabei. Auf jeden Fall bewerben, ja.
Damit willst du mir sagen, dass alles, was über Filme hinausgeht, meinen Wissenshorizont auf jeden Fall sprengen würde. Also.
Das hast du jetzt daraus gemacht, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass da auf jeden Fall deine Expertise liegt. Das schließt ja nicht aus, dass du noch andere Expertenbereiche bedienen kannst. So, vielleicht bist du ja der Experte in, was weiß ich.
Experte bin ich nicht, aber ich habe schon ein ganz gutes Allgemeinwissen, so ein Grundwissen. So ein Trivial Pursuit-Wissen, da ist jetzt nicht so, dass ich da komplett baden gehe.
Okay.
Das ist schon das eine oder andere, was ich da beantworten kann.
Na dann, bewirb dich doch mal. Was soll ich dazu noch sagen?
Werde ich machen.
Ja, die Spur des Falken, wie du richtig gesagt hast, ich habe das mal gecheckt, der heißt auf Deutsch tatsächlich so, The Maltese Falcon im Original. Und das ist schon der dritte Anlauf, die dritte Verfilmung dieses Stoffs. Das basiert nämlich auf einem Roman von Dashiell Hammett. Der war Anfang der 30er. Und das war sehr erfolgreich. Und dann gab es gleich 1931 gab es schon The Maltese Falcon.
Mhm.
Und 1936 gab es Der Satan und die Lady, was auch diese Geschichte ist. Und dann eben 1941 das Regiedebüt von John Huston. Was sehr renommiert ist, deswegen ja auch auf diesem Poster drauf. Und ist auf jeden Fall ein großer Film in seinem Genre, was hier Crime, Film Noir und Mystery ist.
Film Noir ist aufgezählt als Genre.
Ja.
Interessant. Das ist ja genau, das ist ja so der Urvater, der immer gern genannt wird, wenn es um dieses Genre geht. Die Galionsfigur.
Naja. War für 3 Oscars nominiert. Hat keinen gewonnen, aber Best Picture, Best Supporting Actor und Best Writing. Hast du den gesehen?
Nein. Das ist auch noch eine Lücke bei mir.
Okay.
Noch nicht freigerubbelt, noch nie gesehen.
Kennst du dann wahrscheinlich auch nicht irgendwelche anderen Verfilmungen davon? Also die Geschichte, du weißt auch nicht, worum es geht.
Jetzt neuerdings kenne ich in gewisser Weise eine Verfilmung, die so ein bisschen drauf anlehnt. Aber ich habe natürlich viel von dem Film gehört. Ich weiß, dass in Tote tragen keine Karos, in diesem Film von Steve Martin, wo ja viele, viele Filme aus Film Noir und aus der Filmgeschichte so aufs Korn genommen werden, dass da die Story so ein bisschen auf Maltese Falcon basiert und so insofern. Also ich habe schon so ein bisschen Grundwissen, was diesen Film angeht. dieses Voice-Over, diese Femme Fatale und so, die dann so ins Büro kommt von dem Detektiv, dass das so der erste Film, der das so ein bisschen losgetreten hat. Das habe ich mitbekommen, aber ansonsten nie gesehen.
Ja. Ja, ich überlege gerade, wie ich die Handlung am besten zusammenfasse, ohne hier wirklich was zu spoilern, weil es ist super komplex und ist auch sehr dialoglastig. Humphrey Bogart spielt Samuel Spade. Der ist Privatdetektiv. Die haben eine Detektei mit einem Partner namens Archer. Dann kommt eines Tages eine Frau zu denen, die sehr gestresst ist. Bridget O'Shaughnessy heißt sie. Und die erklärt denen, dass sie ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte, weil sie jemanden beschatten lassen möchte. Und die erzählt denen dann eine recht wirre Story von einem Typ, mit dem sie gerade unterwegs ist, ein Engländer. Und sie fühlt sich bei dem nicht sicher, weil der total bedrohlich ist und. Führt es ja aus und die sind schon super skeptisch, glauben ja eigentlich kein Wort. Aber sie bietet eine recht hohe Bezahlung an. Also, und zudem ist sie offenbar noch sehr attraktiv. Und dann sagen die natürlich zu. Das wird eh gleich zu Beginn etabliert, dass sowohl Samuel Spade als eben auch sein Partner sind halt so, sobald eine attraktive Frau irgendwo auf den Plan tritt, sind die sofort am Start. Ne? Das sind üble Womanizer. Die Sekretärin, als die Frau dann eben ins Büro kommt eines Tages, sagt die Sekretärin auch, hier, die und die ist da, da geht's um einen Fall, die möchte mit dir sprechen. Mhm. Und sagt dann aber, fügt noch gleich hinzu, aber du wirst sie so oder so sehen wollen, weil she's a knockout. Und so wird die Figur gleich etabliert, bevor wir sie das erste Mal gesehen haben, so, okay, die muss irgendwie heiß sein.
Die Erwartungen sind hoch.
Ja. Gespielt von Mary Astor. Und ja, dann nehmen sie sich eben diesen Fall an und der Kollege Archer geht los, um den zu beschatten. Dauert es ein paar Tage und dann wird Archer erschossen. Miles Archer ist dann eben tot und das ist alles, hat alles dort stattgefunden, wo er diesen Typen beschatten sollte. Mhm. Und dann gibt's die verwirrtesten Stories rund um das, was sich da abgespielt haben soll. Und ich glaube, es ist gar nicht sinnvoll, jetzt noch viel weiter zu erzählen, weil da wird dann ein Riesenfass aufgemacht. Dieser Malteser Falken, das ist ein Kunstobjekt, auf das es einige Leute abgesehen haben. Weil da kommt dann noch Peter Lorre und Sidney Greenstreet ins Spiel.
Peter Lorre?
Ja.
Okay, krass.
Der spielt hier Joel Cairo und macht das ziemlich geil, übrigens. Also es gibt hier dann dieser Hauptcast, ne? Es geht dann primär wirklich um diese Gruppe an Menschen, die ich gerade aufgezählt habe. Und jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Alle haben es auf dieses Kunstobjekt abgesehen. Die Figur von Humphrey Bogart dann natürlich auch relativ schnell, weil es wird erklärt, das Ding ist ultra wertvoll. Mhm. Und als Zuschauer wirst du immer wieder so ein bisschen von der einen Seite auf die andere geschickt und weißt nie so wirklich, wer jetzt die Wahrheit erzählt oder wer überhaupt wirklich da am Zug ist oder wer so am Drücker ist vielmehr. Weißt du, weil die Geschichte, die dir im Film aufgetischt wird, die verändert sich permanent und du weißt natürlich erst am Schluss, was wirklich war, weil da kommt dann eben auch immer nochmal was dazu. Aber so die Motivation aller einzelnen Rollen ist eigentlich von vornherein klar. Mhm. Und das ist dann am gewissen Punkt schon fast kammerspielähnlich, weil sich es wirklich in sehr wenigen Sets abspielt und eben sehr dialoglastig ist. Aber es ist geil, weil sich es halt konstant weiterentwickelt und verändert. Und durch die Figuren, die dann hinzukommen, kommt dann nochmal irgendwie eine neue Facette dazu und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Krimi damit.
Ein guter Vertreter aus einem Genre, was du nicht besonders magst.
Ja, haben wir wirklich selten genug.
Okay.
Ja, und also die Härte ist Sidney Greenstreet, ne? Der hat nicht viel gemacht. Ich glaube, der hat 8 Filme gemacht. Der hat 24 Credits, die hat er in 8 Jahren gemacht. Mhm. und gibt hier sein Debüt mit 62 Jahren.
Das ist ein spätes Debüt.
Der stand 40 Jahre lang auf der Bühne, hat alles Mögliche gespielt und hat für diesen Film sein Schauspieldebüt vor der Kamera gegeben mit 62 und 357 Pfund. Hm. Der war also auch optisch eine ziemliche Erscheinung und es wird auch öfter mal thematisiert im Film so, dass wenn halt von seiner Figur Casper Gutman gesprochen wird, dann geht's auch immer drum, dass der Typ riesig ist. Mhm. Weil der ist recht rund und dann habe ich eben so in den Trivia Facts auch noch gelesen, dass sie für den extra Kostüme anfertigen mussten und auch Möbel tatsächlich, weil halt diese 150 Kilo irgendwie keinen Stuhl gehalten hat. Das war so alles in allem eine ziemliche Herausforderung. Aber jetzt gibt er das. Mit seinem Debüt in dem Alter kassiert er die Oscar-Nominierung.
Krass.
Weil er war hier für Best Supporting Actor nominiert.
Krass.
Total gut. Ja, und das, also, wie das hier inszeniert ist, finde ich persönlich echt spannend zuzugucken. Man muss halt Bock auf Dialoge haben. Mhm. Ne? Wenn es gibt ja viele Leute, die sind, wenn zu viel geredet wird, sind die irgendwann raus. Und dann hast du es hier, glaube ich, schwer. Aber wenn du Bock hast, der Handlung zu folgen, weil die ist wirklich, nimmt viele Wendungen und ist sehr wirr und komplex, dann ist das wirklich ein geiler Film. Mhm. Ja.
Weil wir haben ja ausschließlich Podcast-Hörer. Die müssen ja Dialoge mögen, ansonsten würden ja keine Podcasts hören.
Da ist was dran, ja. Ja, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht haben da manche Leute, wenn sie bewegte Bilder sehen, andere Ansprüche, keine Ahnung.
Könnte auch sein. Ja gut, kann nicht schaden, das zu erwähnen.
Ja.
Ja, ich hab da schon Filme gesehen, die ausschließlich aus Dialogen bestehen, die ich großartig finde. Da gibt's schon viele.
Ja, bei mir eben auch. Das hat dann ja, ist auch relativ schnell dann gleich wieder so Schauspielerkino, ne? Mhm.
Das ist wieder so ein Ding, wo mein Vater raus ist, weil A, sind da so ein paar Sprachbarrieren dazwischen, B, ist er schnell gelangweilt, wenn es zu viele Dialoge sind. So,
ja, siehst du, eben.
Er ist dann einer, der wartet dann auf den nächsten Moment, wo dir was passiert und sagt dann so, ja. Okay, wann gibt's Schießerei? Ja. Deswegen sowas wie mit Pulp Fiction und so brauchst du ihm nicht vorweisen. So. Der kann mit Dialogen und so in diesen ausgefeilten Momenten, da kann er nichts mit anfangen.
Mhm. Also eher der straighte Film von, der Fan von straighten Filmen. So.
Ja, ja, eher so. Ja. Wieder Stirb langsam oder so, irgendwas, wo Dialoge eher zweitrangig sind.
Ja. Ja, Warner Brothers wollte ursprünglich den Film The Gent from Frisco nennen, weil eben der ursprüngliche Name des Buchs schon verwendet wurde. Mhm. Und John Huston hat sich dann durchgesetzt, dass das auch The Maltese Falcon heißt. Und ist wohl nach allem, was ich so recherchiert habe, recht nah am Roman. Der wohl auch sehr gut sein soll. Ja, und das Abgefahrene finde ich ja, dass diese kleine Statue von diesem Falken, da mussten die ein paar von anfertigen. Die wurden aus unterschiedlichen Materialien gemacht, aber so das, was dann eben am größten zum Einsatz kam, das war aus Metall. Und das hat Humphrey Bogart dann auch wohl in einem der letzten Szenen auch fallen lassen. Und das Ding ist bei Warner Brothers auch ausgestellt, weil du siehst halt auch noch irgendwie die Delle da drin von, weil er es hat fallen lassen.
Okay.
Und die haben all die Dinger, ich glaube 4 oder 5 wurden davon produziert und die haben insgesamt $700 gekostet.
$700?
Heute geht der Wert von einem von diesen Dingern, von den Props aus dem Film, bei 1 Million los.
Wow.
Und eine davon gehört Leonardo DiCaprio und stand im Set von Once Upon a Time in Hollywood rum.
Ach.
Ja.
Okay.
So viel zum Thema. Tarantino ist Filmliebhaber und sehr verschnörkelt mit Details und. Ey, das ist mal ein Ding.
Ohne Frage, ja. Traue ich ihm zu.
Ja.
Okay.
Ja, musst dir mal überlegen, dass so ein Ding heute das dreifache wert ist von dem, was der Film gekostet hat, weil der hat halt 375.000 gekostet. Mhm. Und dann haben die da diese Props erstellt und jetzt ist das so ein ikonisches Ding, dass diese scheiß Statue irgendwie 1 Million wert ist.
Ja,
ist
schon krass. Unglaublich. Wenn du diese Inflationsentwicklung siehst, auch teilweise bei den Gagen und so. Ist, oder teilweise, wie viel ein Film gekostet hat, ist schon hammerhart, so wenn du das im Direktvergleich hinstellst.
Dass in den 40ern die Filme noch anders Geld gekostet haben als heute. Ich meine, ja. Das war ja auch was ganz anderes mit diesen Studio-Deals. Humphrey Bogart musste hier seine eigenen Klamotten mitbringen, was voll üblich war für diese Studiofilme, wie sie damals gedreht wurden. Müssen wir mal überlegen.
Ja.
So heute mal einem Leonardo DiCaprio erzählen, ja, bring aber bitte deine eigenen Klamotten mit.
Da ist er am Start.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, was du meinst, definitiv.
Nee, also da kenne ich hierzulande schon viele, die sagen, ja, aber ich bringe noch nicht meine eigenen Klamotten mit und so. Ist tendenziell auch wirklich nicht geil, finde ich. Also nicht nur, weil wenn dann halt was zu Bruch geht, dann wird es eh schwierig. Aber
klar, wenn du so Projekte hast, die ohne Budget eigentlich entstehen, weißt du, ich hatte ja in der letzten Episode, in der Support-Episode habe ich ja über Eraserhead geredet, dass da viel eigene Autos und eigene Klamotten benutzt werden und alles, was man so selber noch von zu Hause mitbringen kann, um natürlich die Kosten zu sparen. Das ist natürlich auch verständlich, aber wenn das ein großer Hollywood-Film ist oder so, dann ist natürlich Quatsch.
Ja, ja. Aber ich finde es halt auch schauspielerisch tatsächlich schwierig, meine eigenen Klamotten zu tragen, weil das hat was mit in die Rolle schlüpfen zu tun.
Mhm.
Und das sind ja meine Klamotten.
Ja,
weißt du, ich meine?
Dann fällt es schwer, praktisch in diese andere Rolle zu schlüpfen.
Das ist so ein bisschen, steht das dem im Weg. Ist völliges Kopfding eigentlich.
Aber kontraproduktiv, sagst du.
Bekloppt. Aber ja, deswegen mache ich das auch nicht gerne.
Mhm, verstehe.
Naja. Aber den musst du dir mal angucken.
Ja, werde ich. Früher oder später definitiv.
Die Spur des Falken.
Auch den habe ich zu Hause und habe ihn nicht gesehen.
Man hat eine 16er Freigabe, ne?
16, okay.
Auch der, ja. Geht eine Stunde 40 und das hat natürlich viel mit der damaligen Zeit zu tun und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal groß neu bewertet wurde, weil aus heutiger Sicht ist das natürlich Quatsch.
Mhm.
Also klar, die hantieren mit ein paar Waffen, aber es ist halt auch, also man merkt natürlich an einigen Stellen, dass du in den 40ern bist, ne? Nicht nur, weil konstant geraucht wird, sondern halt auch gerade so der Umgang mit Frauen und seine Sekretärin wird von ihm immer Darling genannt.
Mhm.
Und die wird als sehr kompetente und eigentlich fast schon kompetentere Detektivin als er etabliert.
Okay.
Aber es ist trotzdem immer dieses von oben herab und ja, Schnucki, machst uns noch einen Kaffee und so. Weißt du, es ist, also, ja, es sind halt Frauenbild in den 40ern, das ist schon schwierig. Und deswegen ist dann eben auch die Figur von dieser Bridget was Besonderes, weil die eben böses Mädchen ist, so. Die lügt, die ist kriminell und so, das sind Dinge, die werden von vornherein, wird etabliert, dass die eben irgendwie nicht koscher ist.
Okay.
So, und es ist aber dadurch auch irgendwie eine starke Frauenrolle. Ja, und es ist ein geiles Zusammenspiel von den Leuten hier. Das ist echt, war cool.
Klingt gut.
Sag ich mal was zu den Zahlen, oder?
Mach das.
8,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 96.
Wow.
Das ist ja verflucht hoch. Ich habe mal nachgeguckt, sind 15 Reviews, aus denen diese 96 zusammenkommen. Tja, auf Rotten Tomatoes natürlich auch eine 100%ige Empfehlung. 9,1 im Schnitt von der Kritik und vom Publikum 4,3. Auf Letterboxd ist der bei einer 3,9.
Top-rated Movie?
Nee.
Ist er nicht?
Nee, weil 8,0 reicht nicht.
Okay. Das ist jetzt tricky.
Tricky. Tja, Guess, du brauchst die Nullrunde für den Ausgleich oder für das Unentschieden?
Ich brauche eine Punktlandung, ja. Das ist jetzt wirklich schwer. Ich pendel da ein bisschen.
Ja, nämlich?
Ich glaube nicht, dass du bei einer 9 bist. Ich glaube, du bist zwischen 8 und 8,5.
Mhm.
Da liegt irgendwie die Wahrheit.
So.
Da grinst er mich an. Die Frage ist, wo du gelandet bist. Das ist natürlich, du bist schon Fan von Dialogkino, aber es sorgt natürlich jetzt auch nicht unbedingt für eine 10, würde ich sagen, oder so. Ich glaube, ich war die letzten Male bei so einem Panel immer ein bisschen zu optimistisch, deswegen nehme ich jetzt die 8.
Ja?
Ja.
Überleg dir noch mal kurz. 8 ist richtig.
Ui, 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 ui.
Geiles Ding, Alter.
Das war spannend.
Ja, sehr schön.
Fast wieder die 8,5 genommen, aber ich, siehst du, so ein bisschen so Learning by Doing. Die letzten Male immer irgendwie positiv. Wir wollen ja nicht unser Fotofinish vergessen beim Fantasy-Filmfest, ja, wo ich Erik und David viel zu hoch eingegliedert habe und dadurch meinen Vorsprung verspielt habe. Aber diesmal eine Nullrunde, also beziehungsweise eine unentschiedene Runde.
Beide 1,5 daneben.
Beide bei 1,5.
Ja, Alter, und das bei dir mit 2,0, Quatsch, eben nicht 2,0 Punkte Filme, zwei Filme, die so weit unten waren, da bin ich ja froh, dass das noch ein Unentschieden wurde.
Ja, das sind auf jeden Fall zwei Gurken, die ich heute bei habe, da gebe ich dir recht. Aber haben wir ja schon festgestellt, dass je weiter das runtergeht, so in der unteren Hälfte, ist das schwieriger mit dem Raten.
Ja, und da ist dann eben ein Punkt, daneben zu liegen, auch lange nicht so ein Drama, ja, für mich subjektiv, wie wenn man eben statt 8 eine 9 tippt oder so.
Stimme ich dir zu. Also gerade eine 0 vorhin, das hast du schon, da Hut ab, dass du da bei dem allerersten Film auch wirklich auf die 0 getippt hast, weil wann gebe ich schon mal eine 0? Also das,
ja, ja, eben.
Das ist tatsächlich sehr selten. Insofern, dass du da eine Punktlandung hattest, Respekt.
Ja, aber der andere klang auch nicht wirklich besser. Das ist halt das Ding.
Ja, es ist halt ja noch irgendwie, der ist halt noch wenigstens moralisch vertretbar, weißt du, da fällt dieser Aspekt zumindest weg, dass ich sage, so bei Möbius frage ich mich nicht, warum dieser Film gedreht worden ist, im Gegensatz zum anderen, das ist natürlich auch nicht förderlich.
Ja.
Hier kann ich sagen, okay, naja, gut, von mir aus scheiße, aber ein Punkt, okay.
Tja, wir bleiben dabei.
I love when you don't have any conviction.
Ja, keine Convictions hier bei mir.
Null.
Und jetzt gibt's nochmal einen Funfact von mir. Humphrey Bogart und ich sind Geburtstagsbuddies.
Ach was?
Ja. Das ist einer von den Leuten in Hollywood oder beziehungsweise von den Leuten aus der Schauspielbranche, die auch am ersten Weihnachtstag Geburtstag haben.
Apropos, ich habe ja das Geilste gar nicht erzählt.
Na?
Ja, weil also da gibt's recht viel zu nachzulesen. Das muss man vielleicht dann auch mal an die Leute abgeben, dass die da ein bisschen recherchieren. Aber es war jedenfalls lustig. Muss mal gucken, ob es da irgendwie auch eine Doku drüber gibt oder so. Mhm. Aber die haben sich wohl, weil das sein Debüt war, ne, da kam dann auch der Vater von John Hughes noch an und wollte ein kleines Cameo machen, um ihm halt irgendwie damit so ein bisschen Glück zu wünschen, weil der ja schon ein recht erfolgreicher Schauspieler war. Und dann haben die am Set sich so mit Cast und Crew immer irgendwelche Scherze ausgedacht, die sie abziehen, wenn Besucher ans Set kommen. Weil da gab es halt andauernd irgendwie sowohl vom Studio als dann eben auch sonst wie Menschen von Finanziers und Co., die ans Set geschickt wurden oder halt Set besuchen durften. Ne? Vielleicht hatte wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass das eben hier das Debüt von John Huston war und der sich halt auch erstmal das verdienen musste, dass man ihm da vertraut und so. Mhm. Jedenfalls haben die dann, die haben regelrecht Sets einstudiert an Gags, die die machen, wenn Besucher ans Set kommen. Und dann hieß es so, okay, pass auf, die kommen, alles klar, wir machen Nummer 5.
Okay. So.
Und Nummer 5 war dann so ein Ding, wo sich Humphrey Bogart und Peter Lorre in einem Zimmer übelst gestritten haben und dann noch Sidney Greenstreet dazu kam und der als fettes Schwein beschimpft wurde und so und das Ende damit, dass sie sich an die Gurgel gingen und dann halt einer schreiend das Zimmer verlassen hat, so dass die Besucher halt den Eindruck hatten, fuck, die verstehen sich überhaupt nicht. Und so Nummer 10 war dann so ein Ding, wo Peter Lorre aus dem zum richtigen Zeitpunkt aus der Umkleide von Mary Astor kommt, sich den Reißverschluss hochzieht und sagt, see you later, darling.
Okay.
Und nur solche Moves. Wobei, also mit ihr, die war, mitunter wurde die auch deswegen besetzt, weil die schon das Image von so einer Skandalgöre hatte. Die hatte während der Dreharbeiten eine Affäre mit John Huston. Mhm. Also Mary Astor war wohl wirklich kein Kind von Traurigkeit und hatte ein entsprechendes Image und deswegen ging dann so ein Gag halt auch klar mit ihr wohl, aber
hättest du nicht mit jeder machen können?
Nee, also man, so ein Ding, also gut, wer weiß, ne, in den 40ern eben Frauenbild und so. Aber dieses See you later, Mary. Ja, aber ich fand's halt geil, dass die eben dann so Dinge einstudiert haben.
Ja, geil.
Und dann hieß es nur, alles klar, heute machen wir Nummer 7, wenn die und die kommen.
Ist nicht so, was die jüngere Filmgeschichte angeht, auch George Clooney so ein Scherzkicks, dass er immer mal die Filmcrew irgendwie aufs Korn nimmt und irgendwie so eine fake-tote Ratte irgendwie ins Bett legt bei, nee, bei irgendeiner Co-Schauspielerin oder so?
Das war doch, war das nicht Jared Leto mit hier bei Suicide Squad? Der, also da hat der Will Smith einiges erzählt, dass der dem hart auf den Sack ging, weil der eben irgendwelche tote Tiere per Post verschickt hat zu denen nach Hause und so.
Auch nicht schlecht. Nee, ich glaube, dass George Clooney auch so ein Scherzkeks ist, dass der sich öfter mal am Set auch so ein paar Späßchen erlaubt.
Ja, ist ja auch witzig. Find's nur geil, dass die eben halt wirklich, die haben hier einiges gemacht, um die Studios zu auch so ein bisschen rauszukitzeln, weißt du, so die Nerven zu strapazieren, weil Warner Brothers wollte zum gewissen Zeitpunkt nicht mehr, dass die in jeder Szene rauchen. Und gerade in der letzten, in diesem Höhepunkt des Films, die Szene geht auch, glaube ich, 20 Minuten oder so, da sind die dann eben auch alle im Raum und diskutieren. Und um die Studios zu nerven, haben halt alle geraucht im Take. Und du hattest halt übelst vernebelten Raum. So. Und irgendwann kam dann die Anweisung so, okay, jetzt reicht's, jetzt, die sollen nicht mehr rauchen in den Szenen. Und haben sie diesen, diesen letzten Dialog eben auch mal komplett ohne Rauchen gedreht und das hat dann aber null funktioniert von der Grundstimmung her, die du halt den ganzen Film über etabliert hast, so dass sie dann auch wieder eine rauchende Version reingenommen haben.
Ja, Humphrey Bogart ohne Fluppe ist auch sehr ungewöhnlich damals. Also der war ja im Film hat er auch eine Zigarette im Maul gehabt.
Ja.
War dann einer von den Scherzen irgendwie als Scherz Nummer 9, dass sich einer so hinter einer Person so hinkniet und der andere den dann so wegschubst?
Genau.
War die auch dabei?
Nee, konnte ich zumindest nicht rauslesen.
Das war nicht irgendwie Nummer 14 oder so?
Nee.
Bei uns auf dem Schulhof war das ein Hit.
Mhm. Na dann. Ja, das hatte ich vorhin vergessen, das wollte ich hier noch einstreuen.
Da haben wir noch ein paar Funfacts gebracht. Mir fällt sowas 3 Wochen später auf, dass ich sage, ja, okay. Hier hast du auf jeden Fall einen wichtigen Teil noch vergessen von der Information, von der Rezension.
Ja.
Aber wenn es noch die gleiche Episode ist und in der gleichen Rezension, na, dann ist das ja alles rechtzeitig.
Alles gut. Cool. Kurve gekriegt und so.
Ja. Dann bleibt uns nur zu sagen, gerne die Banausen supporten, wo ihr könnt.
Unbedingt. Vielen Dank an alle, die es schon tun.
Ja, wenn ihr keine Kohle habt.
Yo, I say we take this money to the track, double it, then double it again, then lose it.
Dann
haben sie gar nichts mehr, was sie uns spenden können.
Vielleicht vor dem letzten Lose It einfach in den Bewegtbild-Banausen bei Patreon und bei Steady rein und supporten, Freunde,
gute wo Idee. Ihr könnt.
Aber auch natürlich Rezensionen schreiben, Bewertungen, bei iTunes Bewertungen abgeben, das mögen wir sehr gerne und das bringt uns weiter, was die Reichweite angeht.
So ist es.
Fein.
Ja, ich finde es ja super, dass das immer noch läuft und immer besser wird. Also, was heißt besser? Ne? Aber du weißt schon, was ich meine hier, Reichweite und Co.
Auf jeden Fall. Und wir begrüßen natürlich auch die neuen Supporter, die hier dazugekommen sind. Da nochmal herzlich willkommen und danke für euren Beitrag, egal in welcher Höhe.
Ja.
Und auch danke an alle anderen, die bei YouTube auch darauf abonnieren drücken und was so alles geht.
Und immer wieder geil zu sehen, was uns die Leute in den Lusthof schmeißen.
Interessant, oder?
Ich finde es zum Teil echt abgefahren, mit was für Filmen die da ums Eck kommen.
Ja, deswegen war ich auch so gespannt auf unsere 100. Episode, was wir da ziehen, weil da ist ja wirklich so ein buntes Potpourri in dem Lostopf, dass wir gesagt haben, da wissen wir ja gar nicht, was uns erwartet da.
Ja, jetzt sind es dann doch ein paar aus den 80s geworden.
Ja, jetzt ist ein bisschen 80s Edition geworden, aber trotzdem interessant.
Ja, ist so super.
Dass wir da mit den Filmfressen halt mal über so ein russisches Drama reden oder so, das ist halt eine interessante Konstellation. Insofern bin ich gespannt, was da rauskommt.
Mhm, ich auch.
Seid gespannt. Und ich glaube, das können wir noch teasern, dass wir nächste Woche über den komischen Mögelsee-Film reden.
Mhm.
Und über The Long Goodbye.
Der komische Mögelsee-Film.
Ja. High Alarm am Mögelsee.
Genau das.
Und The Long Goodbye. Das heißt, sollte sich der eine oder andere einen von den beiden Filmen noch zu Gemüte führen in der nächsten Woche, dann könnt ihr live miterleben, was wir über die Filme denken und wie wir die rezensieren und wie diese bei uns wegkommen.
Ja, finde ich auch immer spannend, wenn uns dann Leute erzählen, ey, wir haben da alles übersehen, wir haben den Film nicht verstanden.
Wir lassen uns gerne belehren. Oder auch nicht.
Erklärt gestern mal Möbius, was da los?
Erklärt mir, was bei Möbius an mir vorbeigegangen ist. Ja, es gibt halt keine Garantie auf, dass wir die Filme auch gut finden, die uns vorgetragen werden. Da sind wir noch nicht gelandet.
Ja.
Aber ich glaube, ein Punkt könnte Rekord sein.
Für einen Auftragsfilm?
Was die Auftragsfilme und Losfilme angeht, könnte ein Punkt, glaube ich, der Minusrekord sein, ja. Danke, Daniel.
Das stimmt, ja.
Nein, ich glaube tatsächlich, ihm ist hier, er wollte uns fordern. Also er wollte schon einen anstrengenden Film irgendwie vorschlagen, den er selber, glaube ich, schon feiert und mag. Also das war, glaube ich, kein schlimmer Vorsatz.
Ja, wäre mal interessant zu wissen, wie er den findet.
Ja, kannst uns ja mal Feedback geben und uns mal schreiben. Wir sind ja über Steady connected und so. Ob du zumindest mit der Rezension zufrieden warst, wenn schon nicht mit der Punktevergabe.
Ja, dann ist unwahrscheinlich, dass er die Rezension gut fand.
Na, da habe ich schon anders gehört.
Ja, nee, du kannst.
Hat Erik uns ja schon gesagt, dass wir zumindest unterhaltsam sind, wenn wir rezensieren. Deswegen ist es gar nicht so wichtig, wie die Filme bei uns wegkommen.
Ach so.
Sondern mehr auf die Performance.
Ja, warum machen wir das dann hier überhaupt?
Ja, warum gucken wir die Filme überhaupt?
Warum denke ich mir irgendwelche Punkte aus, die ich dem Film geben würde?
Naja, das stimmt. Ja, das gehört wahrscheinlich zu der Gesamtperformance dazu.
Alles für die Katz hier.
Also, wenn einer mir Möbius erklären will oder da andere Meinung zu hat, auch immer gerne her damit. Hör ich mir gerne an. Die Leute warten ja sogar, bis die Filme teilweise dann gepostet werden in den Instagram-Feed.
Mhm.
damit die dann den Kommentar zu den Filmen teilweise hinterlassen können. Das hatten wir auch schon.
Ja,
da herrscht ja auch manchmal reger Austausch.
Ja, da findet man den dann zumindest wieder.
Richtig, da findet man ihn wieder. Da sieht man dann meine ruhmreichen Eins, wenn man runterscrollt. Alright.
Ja, haben wir heute echt überdurchschnittlich viele Gurken dabei gehabt. Aber das ist ja das Schöne an dieser Überraschungspackung.
Richtig. Ich weiß auch nicht, wie die Filme sind, wenn ich mir die angucke. Aber Ombre hat es wieder rausgerissen und The Last King of Scotland natürlich auch. Und du hast ja dafür hier ein bisschen Poster-Content gebracht und sowas, fürs Gleichgewicht gesorgt.
Ja, und Riders of Justice.
Ja, auf jeden Fall. Sky Sharks wiederum, eher so in meiner Wellenlänge.
Ja, ist aber nicht so dolle.
Ja, aber so ist das mit den Banausen, ja. Wo ist der Button, den ich suche? Hier.
Now, what's in the box? What's in the fucking box? Give me the gun.
Sagte meine Mutter schon, ja, man weiß nie, was drin ist.
Das sagte deine Mutter, hat geschrien, what's in the box?
Ich habe jetzt, ich wollte jetzt ein Forrest Gump 7 Mashup machen aus.
Ja, okay.
Man weiß nie, was drin ist in der Schachtelpralinen und what's in the box. Mhm. Stehst du?
Ja, ja, ich hab's verstanden.
Mashup.
Crazy. Okay,
aber jetzt genug dumm gequatscht, oder Lee?
Ja, bin okay. Ich auch für.
Dann
wir hören uns in der nächsten Episode.
Jo.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.